Herzlich willkommen zu Lambert Klammerer Jazz. Die Impros da draußen haben großes Glück, denn Felix residiert in letzter Zeit sehr oft in der Hauptstadt. Wir mussten uns immer noch keine neue Software aneignen. Wir können einfach weitermachen. Es gibt wieder eine Folge.
Ja, herzlich willkommen. Zurück zum Analogen auch vielleicht. Aber der echte Kontakt, der Abreißzettel, analoge Kommunikationswege. Wir sprechen einfach so miteinander.
Ja.
Und dann brauchen wir auch gar keinen Skype oder TikTok.
Nee, brauchen wir nicht.
Oder wie das
heißt. Wir sind auch wirklich noch nicht weiter mit der Suche gekommen, weil wir haben ja auch immer wichtige Dinge zu tun, wie zum Beispiel Sponsorensuche.
Ja.
Ich habe eins gefunden. Letztes Mal hat sich von selber einer gemeldet.
Wer denn?
Die Brauerei Pschorr.
Pschorr, ach so. Gut.
Mhm. Na dann. Die hat sich bedankt, dass endlich mal jemand ihre Stellung in der deutschen Musikgeschichte würdigt.
Schmeckt hervorragend.
Ja.
So ein Pschorr.
Pschorr ist lecker. Mm. Und genau, sorgt ja für gute Laune unter Musikern, wie wir wissen, aus historischer Sicht. Und da haben sie sich gemeldet und sich bedankt und haben uns eine Kiste Bier hingestellt und natürlich eine riesengroße Summe mitgebracht.
Ja.
Ist ja klar.
Reichsmark.
Es gibt den Valentin hier in dem Donau. Da gibt es Pschorr-Pilze.
Pschorr.
Ja. Kannst du trinken.
Lecker?
Ja, ich trinke ja keinen Alkohol.
Ich trinke es ja gerade. Es ist sehr lecker.
Ja. Ich trinke keinen Alkohol. Ich war ja bei Darmspiegelung am Montag wieder.
Endlich wieder.
Gesundheitspodcast. Es lief nicht Lambert diesmal, deswegen bin ich diesmal wirklich auch der Überzeugung, dass es bei der letzten Darmspiegelung
Hast du das hier on mic erzählt?
Ja, ja.
Achso, ich hätte gedacht, okay, alles klar. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du gehst all in. Ich habe irgendwie gedacht, das
wäre... Man kann doch mal von der Darmspiegelung
erzählen. Ja, kannst du auch. Ich dachte, das sei ein Gespräch gewesen, was wir privat geführt hätten, dass du gedacht hättest, es würde Lambert laufen im Aufwachraum.
Welche Gespräche führen wir eigentlich noch privat?
Du hast völlig recht.
Felix kommt hier gerade rein und legt sich erstmal aufs Sofa und schläft und tut so, als hätte er mir nichts zu sagen.
Ja.
So, weil er all seine Energie für den Podcast
aufwendet. Ja, ist richtig.
All seine heißen Stories.
Ja, richtig, richtig, richtig. Diese Stadt lockt mich aus. Ich bin jetzt wirklich seit Wochen, weil ich weiß gar nicht, ob ich schon oder noch oder wieder da bin.
Ja.
Also ich bin irgendwie mehr da als weg und es muss die ganze Zeit irgendwas gemacht
werden. Es muss was gemacht werden. Und willst du gar nicht wissen, warum ich schon wieder bei der Darmspiegelung war?
Ich hätte jetzt vermutet, dass das so ein Vorsorge-Dingsbums ist, aber war es nicht.
Ich war einfach nochmal da. Jetzt innerhalb von 3 Monaten.
Aber weil es dir so Freude macht, oder?
Ja, dann muss was rausgeschnitten werden.
Ach, also, wirklich?
Ja, so, wie heißen sie?
Hämorrhoiden.
Nee.
Furunkel.
Nein. Die heißt,
Zyste.
Nein, das sind doch schlimme Wörter, die du da benutzt. Ja,
was meinst du denn?
Polypen.
Ach, Polypen, genau.
Ja, Polypen, die müssen rausgeschnitten werden. Und beim letzten Mal haben sie 3 rausgeschnitten.
Ja.
Und dann waren aber 2 gegenüber von den 3.
Ja.
Und dann darf man nicht, wir sind ja auch ein Gesundheitspodcast,
ja. Ne?
Dann darf man nicht, wenn es halt gegenüber ist, nicht auch die noch mit zusätzlich rausschneiden. Dann muss man nochmal wiederkommen.
Ja.
Dann muss man dieses ganze Abführmittel nochmal nehmen.
Ja.
Man fühlt sich sehr entleert und dünn danach, das ist ja ein Vorteil. Ja,
kein Gefühl ist so schön wie das Gefühl, schlank zu sein.
Ja. Und dann wirst du nochmal sediert. Und dann.
Ach okay, das ist quasi der State of Mind in Berlin 2025. Statt ins Berghain zu gehen und sich die Birne wegzuballern, geht man einfach öfter mal zur Darmspiegelung, um seinen Rausch zu bekommen.
Auf jeden Fall. Also
okay.
Propofol hat auch wieder gut reingehauen. Letztes Mal haben sie auch zugegeben, haben sie ein bisschen zu viel gegeben.
Ja.
Dann hatte ich es noch am nächsten Tag gemerkt. Aber diesmal hatte ich den ganzen Tag auch noch gute Laune, aber sehr müde. Man ist müde und guckt nicht so richtig scharf. Ich hatte so versucht zu lesen, ging nicht.
Ja. Kann aber auch das Alter sein, natürlich. Lesebrille aber bei dir noch in weiter Ferne?
Nö, ich hab die doch. Warte mal.
Ach, stimmt.
Soll ich mal aufsetzen?
Ach, schon okay. Ist ja ein auditives Medium. Ist jetzt egal, ob du die aufhast oder nicht. Aber gut, also raus mit den Dingern.
Ja, jetzt darf ich erstmal 9 Tage keinen Alkohol trinken. Mache ich aber ja eh nicht, weil Alkohol Gift.
Okay.
Deswegen musst du ja auch das Pschorr jetzt testen.
Ja, sehr gut.
Ich war in Budapest. Willst du wissen, wie das war?
Ja, wie war es in Budapest?
Es war sehr schön.
Ja.
Naja, also es war eigentlich so ganz schön, aber ich war etwas einsam. Ich war ja alleine da.
Ja.
Und die 200 Leute, die da nah waren oder so, ich habe das nicht genau durchgezählt, aber es war so mein Gefühl. Die haben mich auch nur kurz für diesen Moment auf der Bühne nicht alleine lassen fühlen. Ansonsten war ich sehr einsam. Ich musste alle Leute anrufen. Am nächsten Tag hatte ich einen späten Flug. Habe den Tag damit verbracht, Menschen anzurufen, damit ich mich nicht so einsam fühle.
Ja.
Wie zum Beispiel dich auch.
Ja, wir haben ausnahmsweise mal auf Mic miteinander geredet, aber durch ein Telefon, damit man so ein bisschen so ein Skype-Gefühl bekommt.
Ja, das war wie früher.
Ja.
War ganz schön. Und da war ein Hörer aus Linz.
Ja.
Den möchte ich hier an dieser Stelle ganz doll grüßen, weil er meinte, er hört uns seit der ersten Folge.
Gut.
Ja, und er ist extra aus Linz angereist nach Budapest.
Ist ja ein Katzensprung, oder?
Ja, ich weiß
es. Das war ja mal Österreich-Ungarn, oder? Ist Budapest nicht in Ungarn?
Also Budapest ist Hauptstadt von Ungarn.
Meine ich, genau. Dann, das war ja mal alles eins. Da kann man wahrscheinlich noch mit der österreichischen Reichsbahn.
Meinst du mit dem Tuggerzug?
Das kann sein. Oder mit der BIM. Das ist, glaube ich, umgangssprachlich für die Trambahn, die Straßenbahn. Mit der BIM.
Nimmt man die BIM?
Ja.
Ah ja, okay, gut.
Ja.
Ja, liebe Grüße auf jeden Fall.
Grüße nach Linz.
Nach Linz, ja.
Voll. Highly underrated Linz. Habe ich auch schon mal gespielt.
Auch dann ein paar Fahrradfahrer waren da, die eine große Fahrradtour gemacht haben Lauenburg oder so.
Lauenburg, Herzogtum Lauenburg, das ist ja bei Hamburg, die Elbe runter.
Ah nee, das meine ich jetzt nicht, scheiße. Ich meinte Lüdenscheid? Nee.
Königsberg?
Aber ich habe da irgendwie auch schon mal gespielt, da hatten die mich gesehen, in irgendeinem Theater. Es ist aber irgendwo im Westen.
Lauenburg. Und dann sind die mit dem Fahrrad bis nach Budapest.
Und dann sind die mit dem Fahrrad nach Budapest gefahren, um mich zu sehen.
Das ist doch gut. Krass, oder? Ja, die Ehre.
Ja, echt
Ehre. Also, guck mal.
Ja.
Also,
mit der sind aber auch noch weitergefahren dann.
Ja. Sehr, sehr gut. Mir passiert nicht so viel. Ich hänge hier in dieser miefigen Stadt.
Ja, ist doch auch mal ganz schön, ja. Oder? Ist nicht so sauber wie bei euch in
Hamburg. Nee, ist nicht so sauber. Es ist alles ranzelig und...
Aber dafür kultig.
Nichts funktioniert, der BVG kommt nicht und so, die M1 ist gesperrt. Ich muss ja immer von Kreuzberg in Prenzlberg und ich habe jetzt mir zum Ziel gemacht, alle BVG-Routen, die möglich sind, zu nehmen.
Und die M1 ist die Kastingallee hochfährt, ne?
Kastingallee und dann sollte die aber die Schönhauser weiter hochfahren. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, sonst stehen ja alle Impros morgen vor der Tür. Aber dann müsste ich eigentlich aussteigen, noch hinter der Kastingallee, aber da ist gerade irgendwie Ersatzverkehr.
Ah ja.
Und deswegen probiere ich alle möglichen Variationen. U7, U6, U2.
Ja.
Und mein neues Ding, Ringbahn fahren.
Ah ja.
Dann fahre ich einfach bis Neukölln und dann fahre ich mit der Ringbahn. Weil das ist das schönste Fahrgefühl.
Und willst du gar nicht erzählen, was du jetzt genau da machst? Ist das so streng geheim jetzt?
Das ist nicht streng geheim. Nein, wir machen, das kriegt ja auch jeder mit, wir machen sowohl Tonaufnahmen mit die Gruppe Die Höchste Eisenbahn, als auch zum Beispiel heute, leicht zeitverzögert, erwischst du mich nach einer Probe, einem Probedurchlauf, einem musikalischen, wie sagt man, einem Durchspielen.
Ja, alle Stücke, die ihr könnt.
Alle Stücke, die wir spielen werden, am Samstag, glaube ich, in Mannheim, in Monnem, beim Maifeld-Derby.
Ah ja, habe ich auch schon mal gespielt.
Genau.
Sehr schön.
Und da haben wir geprobt, dass man mal auch ein bisschen was Griffiges aus dem Leben erzählt. Und gleichzeitig wird natürlich an Tonaufnahmen gefeilt, weil die sollen erscheinen.
Habt ihr ein Konzept? Gibt es ein Konzeptalbum jetzt?
Nee, nicht so. Also Konzept wäre sowas wie...
Ja, ich habe ein Konzept für mein nächstes Album, deswegen würde ich ja, da frage ich dich ja, um auf mein Konzept
zu sprechen. Wäre das sowas wie nur Stücke mit Kuh?
Ja, oder? Sowas zum Beispiel, ja.
Okay. Ja. Nee, nicht so richtig. Das klappt immer nicht. Das ist auch, glaube ich, Konzeptalben.
Ich habe mir ein Konzept überlegt. Willst du wissen, welches?
Ja. Jetzt sag mir bitte nicht, mein Konzept ist kein Konzept.
Nein, mein Konzept ist die Nullerjahre. Inspiriert durch unseren Podcast.
Ja.
Dachte ich, das ist doch mal wirklich ein Thema, was noch beackert werden
muss. Die Nullerjahre.
Die Nuller, ja. Es wird so eine Art, also natürlich ein klavierbasiertes Album, aber mit diesen folk-poppigen Einflüssen aus der Zeit und natürlich die schönen Gitarren, die wieder aufkommen und solche Sachen. Und Kat Franki hat mir neulich erzählt, dass die Nullerjahre auf Englisch nämlich wie heißen?
Die weiß ich nicht.
The Naughty Years.
The Naughty Years, das habe ich schon mal gehört. Damit sind die Nuller gemeint.
Okay. Damit sind die Nuller gemeint, ja.
Interessant.
Ja. Große Nullerjahre-Album, das jetzt hier produziert.
Ach, deswegen habe ich auch Schaubi in der deiner Story erwischt.
Ja, ich habe ja nur Leute vom Fach jetzt hier.
aus den Nullern. Weil Schaubi ist ein echter Spezialist für Nullerjahre-Folkgitarren.
Auf jeden Fall,
das muss man sagen.
Ja. Und Kat Franki war auch schon in den Nullerjahren aktiv.
Okay. Also sehr gut. Also du hast Leute vom Fach, auch etwas betagtere Personen, die da die Zeit aktiv miterlebt haben.
Ja, gut. Genau. Wenn man dann so ein Konzept entwickelt, braucht man ja Expertise.
Ja, genau. Da bin ich gespannt, wen du dann noch aus dem Köcher zauberst. Worüber reden wir denn heute?
Ich weiß nicht, Dynamic Pricing oder so, keine Ahnung.
Dynamic Pricing, sehr gut. Also, wir haben selber gemerkt, wir haben den Bogen ein bisschen überspannt. Wir haben relativ viel über die GEMA geredet
in letzter Zeit. Ja, über Hochkultur und so.
Hoch- und Tiefkultur habe ich gehört. Und ich finde, das waren super Folgen, aber die Dosis macht das Gift.
Ja.
Ja, History-Content, Hochkultur-Content, GEMA-Content war viel. Ich habe mir überlegt, das ist ein Thema, das habe ich schon länger auf meiner Liste, wurde auch mal gewünscht. Und finde ich ein schönes, leichtes Thema mal wieder aus dem Bereich Coach-Content.
Mhm.
Hast du da Lust zu?
Ja, klar. Was ist das Thema denn genau?
Ja, da können wir mal so ein bisschen über unsere Erfahrungen reden, was wir vielleicht da so erlebt haben und wie wir das so sehen. Und zwar, es gibt ein tradiertes System, was so die älteren Kollegen den jüngeren Leuten mitgeben, wenn es darum geht, mache ich einen Gig, nehme ich einen Auftrag an, mache ich selber ein Konzert. Da geht es so ein bisschen eher so um Jobs. Das ist das sogenannte Gig-Triangle, das Gig-Dreieck. Ich kenne das auch als die 2-von-3-Regel.
Ja.
Oder auch, und da kommen wir schon der Sache ein bisschen näher, zum Beispiel heißt das The Music, The Money, The Hang oder auf Deutsch Menschen, Moneten, Musik.
Ah, die großen M's.
Die großen M's, genau. Also es geht darum, wenn ich mich jetzt frage, soll ich diesen Gig machen?
Ja.
Dass ich sage, fällt mir schwer zu entscheiden, dass man sagt, dann guck doch mal bei der 2-von-3-Regel. Wie ist das menschlich?
Hm.
Wie ist das musikalisch? Und wie ist das monetär?
Und diese drei Faktoren haben eine gleiche Gewichtung?
Auf jeden Fall, darüber müssen wir jetzt mal sprechen. Aber diese Gewichtung, und da kann man sagen, wenn zum Beispiel 2 von 3 stimmt, ja, also die Musik ist kacke, aber richtig gutes Geld und die Leute sind voll nett, dann mache ich den Gig. Oder die Musik ist super und die Kohle ist auch richtig gut, die Leute sind wirklich merkwürdig, aber...
Ja, da habe ich auf jeden Fall einige Fragen zu.
Ja, gut.
Zum Beispiel jetzt genau, können wir ja da mal einsetzen, weil das setzt ja so ein bisschen voraus, du hättest die Wahlmöglichkeit, also diese Gleichbehandlung dieser drei Faktoren. Wenn du jetzt irgendwie aber zu Hause 5 Kinder hast und ja, du musst ja irgendwie genau die Miete bezahlen, dann ist ja der eine Faktor Geld, der über allem stehende,
genau, oder? Genau, das ist ja auch schön anschließend. Ich glaube auch, dass diese 3 Punkte nicht alle Punkte sind. Also da ja, werden wir sicherlich auch Ergänzungen finden oder Erweiterungen. Aber das ist erstmal, ist ja so ein grober Maßstab, wenn man sich so fragt, oh, mache ich das jetzt, mache ich das nicht?
Ja.
Wenn zum Beispiel nur das Geld stimmt, aber die Leute sind total ätzend und die Musik ist Horror.
Ja.
Und man leidet so und denkt so, oh, ich will da irgendwie nicht hin. Dann könnte man sagen, ja, weil natürlich nicht 2 von 3 Sachen stimmen.
Ja, ja.
So, da geht's jetzt auch gar nicht nur um einen Gig. Das geht vielleicht auch gar nicht nur um einen Job, wo man angerufen wird.
Generell um Jobs, die man annimmt als
Freiberufler, genau, ja? Ja, das kann auch, ich würde sagen, da fallen auch so Produktionsjobs drunter oder was schreiben, so, also was komponieren oder vielleicht auch einen Unterrichtsjob, einen Workshop geben. Es kann kommerziell sein, künstlerisch, kann, was weiß ich, ein Industriejob oder so. Das muss gar nicht immer alles nur der Gig sein. Oder der Gig im erweiterten Sinne halt einfach so ein Arbeitsauftrag. Ich kann mir vorstellen, dass es in anderen freiberuflichen Bereichen vielleicht auch so ist. Oder generell im Leben.
Ja.
In der Liebe, die 2-von-3-Regel.
Kann ja auch sein. Geld ist gut.
Ja, Geld ist gut. Ja, solche Sachen. Genau. Und ich dachte mal, vielleicht, um das so ein bisschen zu gliedern, könnten wir vielleicht mal die Punkte durchgehen. Musik, Moneten, Menschen.
Genau.
Aber ich würde gerne anfangen mit der Musik.
Ja.
Also wenn wir uns fragen, was ist die Motivation, was zu machen, müsste man ja eigentlich sagen, natürlich, an erster Stelle steht die Musik, oder? Das ist das Allerwichtigste, dass die Musik gut ist.
Ja,
also eine Künstlerin. Sagen, also müsste, also jetzt so würde man noch denken,
naiv. Als Künstler, also das ist ja nun wirklich auch wieder ein sehr individueller, also wie die Gewichtung genau ist in einem, das ja, hängt ja von so auch deiner Personality, sag ich mal, ab, oder?
Also, aber in so einem vulgären Künstlerbild, was einem begegnet öfter.
So wie wir es kennengelernt
haben. Ja, da würde man sagen, nein, der Musiker macht dann natürlich nur die Musik, die er liebt. Ja,
genau.
Also, das ist das Allerwichtigste.
Ja, genau, ist halt immer so eine sehr privilegierte Haltung, aber genau, Kunst wird ja meistens von eher jungen Leuten mit Geld gemacht, deswegen kann man sagen,
genau. Und da finde ich jetzt tatsächlich interessant, wenn ich mich jetzt frage, du rufst mich an oder irgendjemand ruft mich an und hat ein Konzert, einen Gig für mich. Und dann ist ja aber auch die Frage, muss es ja gar nicht heißen, dass ich die Musik total gut finde. Es gibt ja auch Musik, die macht Spaß zu spielen, gefällt mir aber gar nicht so gut.
Ja.
Und es gibt Musik, die höre ich total gerne, ist aber ein bisschen langweilig zu spielen. Hast du sowas schon mal bemerkt?
Ja, klar. Ja, doch.
Also, weil ich höre jetzt auch nicht irgendwie den ganzen Tag so Funk-Fusion, aber es macht natürlich wahnsinnig Spaß, so Musik zu spielen. Andererseits höre ich vielleicht auch gerne mal, was weiß ich, so eine gefühlvolle, balladeske Musik, die zu spielen ist, aber ein bisschen langweilig.
Ja, das stimmt. Wie genau ist dann der Punkt, Musik eigentlich einzuordnen und zu gewichten? Weil Musik, die einem gefällt, ist nicht automatisch Musik, die einen erfüllt, wenn man sie spielt.
Richtig, habe ich mir nämlich auch gedacht.
Ja, das stimmt.
Es gibt ja auch so den Aspekt musikalische Herausforderung. Muss man mal aufpassen, wie man es sagt, aber so Musik, die sehr, sehr leicht zu spielen ist, wo man vielleicht möglicherweise so auch so eine, was wie eine Unterforderung verspürt.
Ist das gibt es schon, ich glaube, aber das passiert ja automatisch bei jedem Gig, den du viel spielst.
Ja, stimmt.
Also ein Familienmitglied von mir, ich sage jetzt nicht welches, aber die hat mal in einem bekannten Sinfonieorchester gespielt.
Ja.
Und am ersten Tag der Rente hat er das Instrument verkauft auf eBay.
Kein Bock mehr.
Nie wieder Musik.
Ja.
Ja, dabei würde man ja denken so, eigentlich ein guter Gig.
Das war wirklich auch ein ganz gutes Orchester, muss man
sagen. Also muss man wirklich sagen, als der wirklich großen drei oder vier in Deutschland so,
Ja, also zumindest recht. Also es waren jetzt nicht die Wanne-Eickler Symphoniker.
Ja, genau. Also du hast ja auch, wenn du da spielst, dann eigentlich so eine Art Beamtenstatus, glaube ich.
Ja, also genau. Das ist schon, also
Auf jeden Fall, Kohle stimmt. Menschen, weiß ich nicht, hat er nicht viel Gutes gesagt.
Ja, gut.
Und Musik ist halt so, ich glaube, du startest da natürlich, wenn du da hingehst, denkst du ja so, ey, jetzt habe ich eigentlich alles erreicht, mega geil. Also würde ich mal tippen, dass das ja irgendwo daher kommt, sonst macht man sowas doch nicht.
Nee.
Aber dann spielt man halt die ganze Zeit nur so ein Kram und irgendwie am Ende der Karriere sagt man so, ey, nie wieder Musik.
Ja, interessant, ne? Weil aber auch gerade, so muss man ja denken, so im klassischen Bereich, wenn man in so einem sehr guten Sinfonieorchester spielt, auch mit internationalen Solisten und einem auch bunten Programm, die spielen ja auch nicht nur die ganze Zeit die drei Klassiker rauf und runter, aber trotzdem, ja, hat dann nicht gereicht. Ja, meinst du, dieses Familienmitglied war unterfordert? Wird es irgendwann langweilig?
Ich glaube, ja. Ja. Also, ja, ich glaube, das ist irgendwann langweilig. Ja.
Genau. Also, das heißt, es kann sein, die Abwechslung ist es auch. Also, klar. Ne, über, ich bin so ein bisschen vorsichtig mit der Aussage, irgendwas ist langweilig zu spielen.
Ja.
Weil das wirft natürlich kein gutes Licht auf mich, weil man sollte ja im Idealfall auch bei einer sehr einfachen Musik oder so sich immer Mühe geben.
Ja.
Und es gibt ja auch so Leute, die haben dann so, keine Ahnung, so Jobs in so, also der Klassiker ist natürlich sowas wie ein Musical, was seit, also stell dir vor, du spielst bei Starlight Express und du spielst seit 30 Jahren Starlight Express, müsste man ja eigentlich sagen, wäre trotzdem schön, wenn du in Vorstellungen 5000 dir immer noch Mühe gibst, obwohl dir das wahrscheinlich zu den Ohren heraushängt.
Ja.
Nee, genau, aber das ist nicht unbedingt das Gleiche. Ich habe da aber gedacht, bei der Musik, ob man jetzt einen Gig spielt wegen der Musik, das kann halt auch sein, weil es herausfordernd ist. Also zum Beispiel ein Gig, ein Coverband-Gig, ein Tanzmusik-Gig.
Ja.
Das kann ja zum Beispiel eine schöne Herausforderung sein, zu sagen, oh geil, da spielen wir Disco-Klassiker.
Ja.
Die höre ich jetzt nicht den ganzen Tag oder das große Schlager-Medley, aber es ist vielleicht eine Herausforderung, das zu spielen. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, ja, schon. Und dann triffst du ja aber auf andere Leute, die diesen Gig auch spielen, die das halt ganz anders sehen. Also ich kann es vielleicht...
Ja, da sind wir jetzt schon wieder beim Hang, da sind wir bei den Menschen.
Es ist, aber gut.
Das ist Menschen, ne?
Ja, gut.
Wobei aber auch, ja, spielen. Weil ich meine, ich hatte mal diesen Gig in Café Alto, kennst du, in Amsterdam, beim Leitze Plain, dieser Jazzclub, wo du einen ganzen Abend muss gespielt werden.
Ja.
Also bis, ich glaube, bis drei oder so. Es gibt 4, 5 Sets, keine Ahnung. Ja. Und ich wurde endlich irgendwann mal gefragt, so, ob ich das machen könnte. Das war für mich der absolute Erfüllung meines Traums. Ja, geil, ganzen Abend Standards spielen, ist doch mega. Ich habe, ich konnte zu dem Zeit auch wirklich viele, deswegen dachte ich so, geil, kann ich voll glänzen und so, kann das alles und ein paar Sachen kannst du dann ablesen und so, wird schon super. Und traf halt auf Leute, die das da jede Woche machen. Und die waren halt so abgemuckt und waren so, oh, lass gucken, dass wir ein bisschen kürzer spielen, hoffentlich müssen wir das letzte Set nicht spielen und so. Und ja, also es ist dann doch auch Musik.
Richtig, hast völlig recht. Also das habe ich auch mir gedacht, weil du kannst natürlich die schönste Musik spielen, die du selber total geil findest, wenn du die halt in einer schrottigen Band spielst, wo das musikalische Niveau, ob jetzt wegen Können oder Wollen, sei mal dahingestellt.
Es war eher Wollen. Die waren eigentlich natürlich gut eingespielt und so. Ja. Aber man hat so gemerkt, die haben jetzt nicht den gleichen Enthusiasmus wie ich.
Ja.
So. Ich habe mal mit so einem, das war auch so eine halbe Amateurband, aber die da, ist wirklich ewig her, so öfter mal so kleine Jazz-Gigs gespielt. So auf dem Nachmittag in so einem Restaurant war das. Und der Schlagzeuger, der kam wirklich von der Tanzmusik. Der spielte sehr viel Tanzband. Der war total nett, auch schlau und so, guter Hang, sage ich mal. Aber man merkte, man konnte eigentlich nicht ernsthaft mit dem einen Song spielen oder ein Stück, ohne dass der anfing rumzudaddeln und irgendwie so seine Filz auszuprobieren oder sowas, die er geübt hatte.
Ja.
Weil der, durch diese ganze Tanzgemucke, hatte der jegliches Verhältnis dafür verloren, irgendwie einfach mal so unzynisch ein Stück Musik zu spielen. Genau, und dann kann die Musik noch so schön sein. Aber wenn da jemand nicht will, oder das irgendwie nicht, ich sag mal vorsichtig, wenn es irgendwie nicht passt vom Temperament, dann ist das irgendwie lästig.
Ja, genau.
Aber ich kann halt total verstehen, dass man so Gigs macht, auch wegen der musikalischen Herausforderung.
Ja.
Oder man muss sich halt irgendwie selber schön machen. Ich habe ja auch ein paar Jahre da immer im Hotelklavier gespielt, im Steigenberger.
Im Steige, ja.
Genau, und da habe ich dann immer, das war natürlich ein Gig, den macht man vor allem wegen dem Geld.
Ja.
Ne, würde ich sagen. Und der Hang ist ja nicht so gut, weil man spielt ja alleine. Da gibt es ja nicht so viele Menschen. Aber ich habe dann da einfach mir einen Spaß draus gemacht und so Daimler Pro Domo Hotelklavierversion von irgendwelchen Songs gespielt, die ich ulkig fand. Als
Smells Like Teen Spirit.
Ja, Smells Like Teen Spirit, Basket Case oder auch was von Radiohead.
Hast du es gewagt?
Ja, ja, eine schöne Karma Police Bar Piano Version.
Ah, ja.
Aber es hat natürlich auch Spaß gemacht, von Kelly Clarkson Because of You zu spielen oder sowas.
Hm.
Einfach so aus Übezwecken, sag ich mal, wegen der Challenge.
Ja.
Also eine Zeit lang funktioniert
das. Und die Challenge ist aber nicht, dass du dich darauf vorbereitet, sondern dass du es da on spot machst oder was?
Ja, ich hatte auch so Lead Sheets, so Ordner mit Sheets und sowas, genau. Also, genau, aber das ist, also ich finde...
Weil das würde mich ja voll nerven, mich auf so einen Gig vorzubereiten.
Richtig.
Ja. Das davor, ich finde nämlich, das kommt zu kurz bei dieser Diskussion darüber, weil es gibt ja auch Konzerte, die sind wahnsinnig erfüllend, das Geld könnte stimmen, die Leute könnten stimmen und was ist das Dritte? Die Musik auch.
Ja.
Und du hast trotzdem das davor, was halt richtig nervt.
Die Vorbereitung.
Ja, Vorbereitung. Also da würde ich sagen, da gibt es ja auch zwei verschiedene Perspektiven. Derjenige, der halt mehr Verantwortung trägt in der Band und derjenige, der einfach nur angerufen wird. Ja, ich meine, mich nerven ja solche Sachen wie schon immer aufs VVK gucken und sowas. Ne?
Ja.
Also und ich finde, das muss man auch sehen, dass selbst wenn alle Faktoren super sind, dass teilweise ja wirklich die Vorbereitung und die Organisation dahin auch ultra Stress produzierend ist.
Absolut, nee, klar. Also das muss man natürlich auch einplanen, wenn man jetzt einen Gig hat und man findet die Musik total super, muss da aber 6 Wochen für üben oder auch Logistik oder sowas. Man muss dafür mit der Eisenbahn nach
Eisenach,
keine Ahnung. Oder genau, es ist irgendwie mit Aufwand verbunden. Das muss man sich natürlich auch fragen. Ich muss sagen, ich habe auch so Gigs gemacht, ist mir immer wieder passiert in meinem Leben, wo ich dachte, ah geil, geiler Gig, mache ich gerne. Und dann aber auch so ein bisschen verschlafen habe, dass man das auch ordentlich vorbereiten muss und dass auch Vorbereitung Zeit frisst.
Ja.
Und dann ist man so mäßig vorbereitet bei den Proben und liest da ab.
Auch nicht gut.
Nee, es ist ein bisschen peinlich. Also es ist für einen selber so ein bisschen peinlich. Also wenn die Kollegen das merken, ist peinlich.
Ja.
Wenn man dann so, ja, ich habe das noch nicht geschafft, ich gucke mir das heute Abend an, ja. Und wenn man selber merkt und sich so durchmogelt, ist auch kein gutes Gefühl.
Ja.
Ne? Fällt da auf jeden Fall mit rein für mich.
Da könnt ihr mal sagen, wenn die Kohle stimmt, dann ist das ja mit dem Preis mit
inbegriffen. Genau,
dann ist das mit inbegriffen. Die Vorbereitung.
Genau, man muss sich nur die Zeit nehmen. Also das ist ja so ein bisschen auch mein Ding, dass ich merke, man hat dann so eine vollgeklatschte Woche und denkt, ah ja, nächste Woche ist die Probe.
Ja.
Dann hat man vielleicht nicht gemerkt, dass man eigentlich auch mal besser so 3 Tage für üben könnte und nicht nur einen Abend. Gig Triangle, Punkt, die Musik. Musik, die man mag. Musik, die Spaß zu spielen macht, man vielleicht aber gar nicht so gerne macht. Musik, die einen herausfordert. Das finde ich da wichtige Faktoren.
Und wie ist das jetzt so aus meiner Perspektive raus, wenn ich jetzt Gigs annehme? Ich nehme ja eigentlich, das ist jetzt kurz mal alle Veranstalter weghören, aber ich nehme ja jeden Gig an.
Es sei denn, du hast keine Lust.
Ja, aber ich entscheide dann ja, wenn jetzt eine Anfrage für Trio oder so ist, entscheide ich ja für euch mit.
Ja.
Muss ich dann auch das Gig-Triangle dann für euch anwenden? Wer hat dann die Verantwortung? Oder ist es dann...
Ach so...
Also wenn ich weiß, so ey, da gibt es auf jeden Fall ganz gut Kohle, ich gebe euch den Regelsatz, aber ich weiß, es wird richtig stressig.
Das ist dann natürlich gut, dann zu sagen, hey Leute, hier, ich habe hier einen Gig, es wird richtig stressig.
Ja.
Sollen wir das machen? Naja, wenn man
halt mehr Geld geben.
Ja, oder? Nee, ich würde sagen, wenn man jetzt in einer festen Formation spielt, hat man ja die Entscheidung fürs Gig-Triangle schon getroffen.
Achso, dann ist das schon abgeschlossen.
Dann hat man ja den Gig.
Dann ist das im Preis mit drin. Selbst wenn es mal stressig wird, ist es halt...
Ja, da hat man ja, also wenn es jetzt wahrscheinlich...
Aussteigen geht immer.
Ja, genau. Also wenn wir jetzt plötzlich nur noch in jeder Gießkanne spielen würden. Und
das würde ich nicht tun. Ich sehr, sehr fein ausgewählte Konzerte. Fein
kuratierter Konzertkalender. Ja, dann würde sich das vielleicht ändern. Aber natürlich jetzt wahrscheinlich jetzt so Luca und ich als da die festen Teilnehmer des Lambert-Trios quasi haben ja quasi diese Entscheidung schon getroffen.
Ja, okay.
Im Gig-Triangle. Wir haben es ja abgewogen gegeneinander.
Ja.
Aber irgendwie bleibt ja natürlich über allem, wenn das die Musik ist, die man unbedingt machen will, ist das natürlich erstmal die naheliegendste Motivation. Damit sind wir eingestiegen. Das wollte ich nochmal wiederholen.
Ja.
Oder?
Ja, klar. Ja, genau. Stimmt.
Du hast recht. Wenn da nicht das gute alte Geld wäre. Punkt 2. Gig-Triangle Geld.
Ja.
Das ist natürlich ein Thema, das betrifft nur Leute, die auch ihren Lebensunterhalt mit Musik spielen, bestreiten.
Ja, gut. Also wollen wir das nicht auf diese Leute begrenzen jetzt?
Sonst ja, klar. Ja,
kompliziert,
nee,
oder?
Ja, es wird auch kompliziert. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. Es hat natürlich den Vorteil, wenn ich jetzt Amateurmusiker bin oder Privatier, reicher Erbe, dann kann ich ja ganz andere Entscheidungen treffen. Dann kann ich ja wirklich sagen, dass wenn das nicht die Musik ist, die ich unbedingt machen möchte, was ist ein Dreieck mit einer Ecke weniger? Gibt's gar nicht.
Ne? Du-Engel.
Du-Engel.
Der Gig-Strich.
Ja. Der Gig-Strich. Also da kann ich ja diesen Punkt aussparen. Oder ich bin halt Amateurmusiker und ich weiß nicht, ich habe einen Job.
Ja. Aber genau, da meine ich ja, das wird wahnsinnig kompliziert, weil die finanzielle Situation ist ja für Musiker oft auch unterschiedlich. Und wir haben in den Nullerjahren, wo wir über die geredet haben, haben wir immer gesagt, oh, Popmusik, schöne Sache für junge Leute mit Geld.
Ja.
So, also irgendwie hängt das ja miteinander zusammen.
Ja.
So muss man ja irgendwie sagen.
Genau.
Aber trotzdem gilt das nicht für jeden, beziehungsweise es gilt auch nicht für jeden in jeder biografischen Situation. Also manchmal hast du mehr Geld, manchmal hast du weniger, manchmal hast du gerade geerbt, manchmal nicht.
So. Genau.
Und manchmal dauert dauert das noch ein paar Jahre oder so. Keine Ahnung.
Ich wollte nur ein Disclaimer machen für die Leute, die jetzt das ganze Thema Geld gar nicht interessiert, einmal eine Viertelstunde vorspringen. Vielleicht sind wir dann schon beim Punkt Leute. Aber genau. Ich finde das aber interessant, weil es gilt ja für uns beide. Wir hatten ja beide irgendwie wahrscheinlich früh die Idee, dass wir auch schon gerne mit Musik Geld verdienen.
Und mir ging es nur um die Musik.
Ja, natürlich. Nee, ich bemerke bei mir, und ich glaube, da warst du, glaube ich, auch mutiger und auch mehr an der Musik interessiert. Da muss ich, wenn ich zurückschaue auf meine Musikerbiografie, muss ich wirklich mir eingestehen, dass ich da beim Gig Triangle in jüngeren Jahren, also ich rede jetzt so von Studium, so in meinen 20ern bis so Richtung Ende 20, oft so Gig-Triangle-Entscheidungen teilweise schon auch aufs Geld getroffen habe.
Weil du das Geld brauchtest oder weil du dir beweisen wolltest, dass es ginge, dass man Musik Geld verdienen könnte?
Ich hab da drüber nachgedacht. Und bei den Dingen, die man vielleicht anders machen würde oder Entscheidungen, die man heute anders treffen würde, da muss ich sagen, ich komme aus einem, bitte alle weghören, die mit mir verwandt sind, ich komme aus einem Beamtenhaushalt. Ja. Meine Eltern sind jetzt pensionierte, damals noch berufstätige Beamte in pädagogischer Tätigkeit gewesen. Das heißt, ein sehr geregeltes Leben.
Ja.
Das ist ja somit wahrscheinlich die sicherste Profession, die man haben kann bei uns in Deutschland. Viel gleichförmiger und sicherer geht's nicht, ne? Mit Urlaub und man ist dann ja unkündbar und sowas. Ne? Also das heißt, das ist so ein bisschen das, was mir vorgelebt wurde. Gleichzeitig auch gab es jetzt so in meinem engeren Umfeld jetzt auch nicht so um mich rum Erwachsene, die irgendwie entweder so Freiberufler waren oder gar so künstlerische Berufe hatten. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht so in Kontakt gekommen mit solchen Lebensmodellen.
Nö, erst so über den Musikunterricht dann, oder?
Ja, auch nicht ganz so wie bei dir. Du hast ja ein bisschen erzählt über einen Heinemann, so wo du das sagst, geil, der hat Gigs und so. Das habe ich auch bei meinen Lehrern, die ich hatte, auch nicht so miterlebt, so stark. Das war für mich auch irgendwie, blieb sehr abstrakt. So, dass ich eigentlich bei dem Musikunterricht, den ich besucht habe, eher das Gefühl hatte, das Berufsbild, was mir da präsentiert wird, ist das des Musiklehrers.
Ja.
Also und gar nicht unbedingt so des Künstlers oder also des arbeitenden Musikers. Genau, und also es war dann für mich auch eher so, wie ich aufgewachsen bin und auch so welche Präsenz, so Kultur hatte bei mir zu Hause. Das machen eher die anderen. Das ist, also es gibt dann so ein idealisiertes bürgerliches Künstlerbild, so einen merkwürdigen Geniekult, aber so ein lockerer, natürlicher Zugang zu so einer eigenen künstlerischen Tätigkeit, der ist mir jetzt sowohl jetzt im Elternhaus als auch in meinem näheren Umfeld nicht so vorgelebt worden. Also es hatte für mich keine Natürlichkeit, dass ich das Gefühl hatte, das sind halt Sachen, die kann man auch machen. Also da haben es, glaube ich, so Künstlerkinder oder sowas. Also die haben einen anderen Erfahrungshorizont, weil die das mehr vorgelebt bekommen.
Ja.
Genau, und dann war ich auch nach der Schule, bevor ich an der Hochschule war, war ich ein Jahr an dieser Hamburg School of Music. Das war so eine damals neu aufmachende Schule, eher mit so einem Pop-Schwerpunkt, wo man aber auch so ein Studium machen konnte.
Ja.
Berufsausbildung, da hatte ich ja ein Jahr gemacht. Und auch da war das so, dass ein Großteil der Dozenten auch eher so aus dem, sagen wir mal freundlich, auch so aus dem Muckerbereich waren. Das waren halt auch viele eher so Leute, die so Gigs gemacht haben, Sideman waren oder im Musical gespielt haben.
Ja.
Oder also der Hausband von einem Tanzclub und so. So dass ich da auch eher so vorgelebt bekommen habe von meinen Dozenten. Nee, man muss hier die geilen Gigs machen und künstlerische Vorbilder, das war bei mir irgendwie nicht so. Gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, aus diesem Beamtenhaushalt kommt, der zu seinem Lebensunterhalt mit Musik verdient. Das hat mich schon irgendwie dahin getrieben, dass ich versucht habe, irgendwie sehr, sehr früh, wirklich so Anfang 20, schon auch Geld damit zu verdienen. Mhm. Also war ich auch irgendwie, also ich habe Unterhalt bekommen, den wollte ich aber am liebsten gar nicht haben. Habe mich dadurch auch irgendwie unselbstständig gefühlt und habe ja auch mal an der Musikschule Klavierunterricht gegeben, Hotelpianist, so diese der GEMA-Betrüger, man kennt diese ganzen Folgen, aber Tanzband auf der Reeperbahn, Jazzgigs. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Gelegenheiten angenommen, gerade in jungen Jahren, wo es irgendwie Geld zu verdienen gab.
Ja.
Weil ich gemerkt habe, ich habe nicht die Ruhe zu sagen, ach, ich mache erstmal Suche, ist auch egal, ob ich ein paar Jahre kein Geld verdiene, dann arbeite ich halt im Café, sondern ich wollte Geld verdienen mit Musik. Ich wollte das mir beweisen, dass das geht. Und ich hatte auch Angst, dass das nicht klappen könnte.
Ja, also ja klar, haben ja alle.
Ja, ja, aber wie war das bei dir? Wie hast du das wahrgenommen?
Also ist ja von den Berufsbildern gar nicht so weit entfernt. Meine Eltern auch, mein Vater Psychologe, meine Mutter auch Lehrerin. Und auch da, Kunst hat eigentlich einen hohen Stellenwert.
Ja.
Genau, ich habe gerade von einem Familienmitglied berichtet, der da auch wirklich ausübender Künstler war. Das war auch natürlich etwas,
wo, der aber nicht deine Eltern
war. Der nicht meine Eltern war, ja. Aber da, wo man irgendwie nachvollziehen konnte, aha, okay, ja, das geht so auch, aber ja. Wahnsinnig schwer, da reinzukommen und so und so. Und sonst gab es auch gar nicht so viele in diesem Umfeld, Freischaffende, würde ich sagen, die das gemacht haben und irgendeine Vorbildfunktion hätten einnehmen können. Und es war irgendwie schon klar, ja, das wird irgendwie schwierig. So, und das wurde mir schon vermittelt. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, gibt es in der Herangehensweise an Kunst in meinem Elternhaus etwas, was, da, was du ja auch immer wieder mit Amüsement feststellst, so eine natürliche Herangehensweise an, ich mache das einfach.
Ja.
Bei meinen Eltern wurden Filme gedreht, es wurden Geschichten geschrieben, es wurde musiziert zusammen.
Ja,
es
wurde Hausmusik.
Hausmusik,
die Gambe,
es wird die Gambe ausgepackt. Es gibt ein Streichquartett.
Oftmals wird auch mal ein Theaterstück
aufgeführt. Genau. Ja. Und das halt auch einer relativ großen Selbstverständlichkeit. Das wird halt einfach gemacht und dann wird es irgendwo aufgeführt. So ist ja wohl klar.
Ja.
Weil das gehört dazu. Also es ist in diesem, sag ich mal, bildungsbürgerlichen Haushalt vollkommen normal gewesen. Und diese Herangehensweise, wo du ja meinst, da gab es eher so eine Distanz zwischen denen, die es ausüben oder die es machen und einem selber, der das halt einfach nur anhimmelt und ganz toll findet.
Ja, genau. Also meine Eltern sind beide keine Musiker. Also mein Vater hat, weil der Pastorensohn ist, irgendwie eine rudimentäre musikalische Ausbildung und der konnte auch 3 Akkorde auf der Gitarre, aber es wurde nicht zu Hause gemeinsam musiziert oder so. Also selber Musik machen hat nicht stattgefunden. Also ich komme quasi aus einem, Anführungszeichen, unmusikalischen Haushalt.
Ja.
Da gab es Musik, aber er hatte wirklich keine große Präsenz.
Ja, genau, das war bei mir schon anders. Ja. Also da gab es so eine natürliche Herangehensweise daran. Auch ich habe mit meinen Großeltern noch zusammen gewohnt und sie haben das auch so gemacht, waren auch so DIY-Typen.
Stimmt, dein Großvater an der Flöte, oder?
Ja, genau, eigentlich Geiger, dann Kriegsverletzung, dann Flöte.
Ja.
Und meine Oma hat Cembalo gespielt.
Ja.
Cembalo,
Gambe, exzentrische Instrument.
Ja. Ja, war auch Organistin, irgendwie auch ausgebildete Organistin.
Ach, guck mal, hat den Schein.
Ja, den Schein,
Okay.
Ja. Was wohl zu der Zeit als Frau voll krass gewesen ist, als sie es gemacht hat. Und dann muss man ja auch sagen, als ich dann anfing zu studieren, meine Eltern das so ein bisschen kritisch sahen und dachten, wird das wirklich, willst du nicht lieber Musiklehrer werden? So, wegen Sicherheit und. Aber trotzdem, und das ist ja vielleicht auch der Unterschied in unseren Biografien. Zum einen gibt es diese Herangehensweise und zum anderen haben sie mir mein Studium bezahlt. Also ich musste nicht für meine Miete aufkommen während meines Studiums. Ich konnte mein Studium in Ruhe machen, musste nicht arbeiten. Ich habe vielleicht irgendwann mal unterrichtet und mir was dazu verdient. Also, aber ich hatte da jetzt keine Geldprobleme und konnte halt diese Zeit nutzen, um irgendwie an meinem künstlerischen Profil zu arbeiten. Und ich glaube, das habe ich für mein Leben auch sehr gut nutzen können.
Ja.
So. Und ja, ich hatte diesen Gedanken nicht. Und das kann was mit dieser Selbstverständlichkeit zu tun haben, die mir vermittelt wurde. Von wegen, ach, wenn das nicht klappt, ich muss jetzt sofort beweisen, dass ich auch, dass ich davon leben kann. Ich hatte das erstmal nicht so, sondern seit der 11. Klasse habe ich immer wieder auch mal Klavierunterricht gegeben und dachte immer so, ja, wenn es irgendwie nicht klappt, dann gehe ich halt dann doch Unterricht, es wird schon irgendwie. Aber jetzt egal, jetzt kann ich ja einfach mich mit den Dingen befassen, die mich glücklich machen. Und ja, ich rede da aus einer sehr privilegierten Situation heraus, aber ich würde auch sagen, diese Jahre, die mir da geschenkt wurden, die habe ich dann einfach genutzt. So, ja.
Ich habe auch Unterhalt bekommen von meinen Eltern und ich kann mir auch vorstellen, dass die mich auch noch irgendwie ausgehalten hätten. Ehrlich gesagt, ich war ganz froh, ein bisschen mehr Geld zu haben oder auch mir was zum Unterhalt als erster zuzuverdienen, weil dann doch irgendwie das Leben in Hamburg war auch da irgendwie nicht so richtig billig. Und dann war ich aber wirklich heilfroh, als ich irgendwann zu meinen Eltern gesagt habe, so, ich möchte jetzt keinen Unterhalt mehr haben.
Ja.
Ich mache das jetzt selber. Also das war mir wahnsinnig wichtig, mir zu beweisen, das geht.
Mhm.
Und dann kam aber eigentlich erst der Punkt, wo ich dann quasi von Musik gelebt habe. Irgendwann hatte ich schon keinen Unterhalt mehr.
Wie war der Deal nach dem Studium?
Nee, das muss ja so gewesen. Also keine Ahnung, ein paar Jahre, ich weiß nicht mehr genau, wie alt ich da war. Aber und dann ging es aber eigentlich los über Jahre, dass ich dann so ein bisschen sortieren konnte, irgendwie bestimmte Sachen nicht mehr gemacht habe oder sowas. GEMA-Betrüger, Stichwort oder sowas.
Ja, ja.
Also so Jobs, die richtig ätzend waren, aber viel Geld gebracht haben. Ich habe auch mal gejobbt und so, aber das war relativ schnell nach dem Abi so, dass quasi das war so ein Job, Studentenjob. Das waren dann Musikjobs.
Genau. Ja.
Also ich habe direkt nach der Schule nochmal, da habe ich ein Jahr lang zweimal die Woche so eine Hausarztpraxis geputzt.
Echt?
Ja. Mit dem Sauger und mit dem Essigreiniger durch.
Okay.
Also nicht dieses Gerät, womit deine Darmspülung gemacht hat. Das wurde, glaube ich, speziell medizinisch gereinigt, aber so den Boden und das Wartezimmer und die Toiletten und so. Das weiß ich noch. Aber danach eigentlich habe ich keinen anderen Job mehr gemacht. Es war immer alles Musikjobs mit Musik.
Ja.
Unterricht geben und sowas. Ich war ja auch mal an der Musikschule, da war ich,
genau.
So, war ich so Anfang 20, ja. Und habe da Klavierunterricht gegeben in der Hamburger Vorstadt.
Naja, gut, aber das ist natürlich dann, was so das künstlerische Profil angeht, tatsächlich.
Ich meine, wir kommen ein bisschen vom Thema ab jetzt, aber
nee, das ist gut.
Aber das ist ja tatsächlich etwas, was einen so ein bisschen bremst, der Gedanke. Ich muss jetzt aber ganz schnell mir selber oder Leuten in meinem Umfeld beweisen, dass es halt doch irgendwie geht, dass man halt irgendwie Geld damit verdienen kann und so. Ich möchte das nicht verurteilen, weil, wie gesagt, manchmal ist es ja auch einfach nötig. Aber genau, es ist natürlich nicht unbedingt hilfreich, wenn man sich intensiv mit was befassen will. Und das ist ja die Grundvoraussetzung dafür, dass du halt irgendwie dir Gedanken machst, so, was will ich eigentlich für Musik machen und so. Gilt ja für alle anderen Studiengänge auch. Ja. Also man sagt ja auch heutzutage, diese ganzen Bachelor-Master-Studiengänge und so, die du in einem Affentempo irgendwie durchballern musst und dann die Mieten so hoch und so, dass halt einfach nicht mehr so intensiv studiert werden kann, sodass sich halt irgendwie eine Expertise irgendwie rausbildet, sondern relativ schnell eigentlich das angewandt werden muss. So. Du musst relativ schnell beweisen, dass du auf dem Arbeitsmarkt irgendwie stattfinden kannst. Und so. Meinst du es nicht so?
Doch, meine ich schon. Also das ist ja auch das, was man immer sagt, diese Verschulung vom Studium. Ich habe aber auch, also ich, das nenne mich reaktionär, aber ich, mein Eindruck ist schon, dass auch viel gebummelt wird an der Uni.
Ja?
Ja, keine Ahnung,
ich bin da nicht mehr so
oft. Aber ich habe so den Eindruck, da wird auch gerne mal, also in manchen Studiengängen, da wird auch viel gebummelt, um mal jetzt mal die andere Perspektive einzunehmen. Aber nein,
das ist. Ich habe einen Bachelor gemacht, wir haben auch viel gebummelt, aber wir haben auch ein extra Jahr bekommen. Wir mussten einen Bachelor mit 4 Jahren machen, anstatt 3.
Ja, also ich muss sagen, also der Hauptvorteil von der Musikhochschule, du hast eine Rechtfertigung zum Üben. Das hat ja einen irrsinnigen Vorteil. Das, was ein Studium macht, ist ja, ich habe jetzt die Legitimation, den ganzen Tag mit Musik zu beschäftigen und zu üben und vielleicht auch Sachen zu machen, die sich jetzt nicht monetär sofort auszahlen.
Ja.
Also das ist ja der Vorteil von Musikhochschulen, Kunsthochschulen, ne? Dass man da quasi ein bisschen Rücken frei hat.
Eigentlich schon,
und vielleicht auch die Eltern nicht so fragen, was ist denn jetzt mein Sohn?
Genau. Naja, der Blick auf Kultur im Allgemeinen ist sowieso schon so, dass wenn du dich dafür entscheidest, es schon immer in deinem Umfeld Leute gibt, die sagen, was ist denn jetzt eigentlich mein Sohn?
Ja, klar, so, natürlich. Ja, jetzt
so, also das ist ja schon so die allgemeine Haltung. Selbst wenn es, wie in meinem Fall, eigentlich wahnsinnig hohe Wertschätzung für Kultur gibt. Und trotzdem gibt es so einen Argwohn dem gegenüber. Ja, also es ist ja eigentlich merkwürdig, dass es so beides ist.
Ja, total.
Ja.
Aber deswegen ja interessant, wenn wir jetzt nämlich auf dieses Thema kommen, vom Gig-Triangle oder bei diesem Thema sind, das Geld, es ist ein neuralgischer Punkt. Also wir gehen jetzt ja beide quasi freudianisch zurück in unsere Kindheit, um nochmal dieses ganze Verhältnis zum Geld und der Musik aufzumachen. Weil es schon Thema ist, verdiene ich Geld mit Musik? Und das ist natürlich neuralgisch.
Ja, es ist dann vielleicht ja noch nicht mal so, dass es die Eltern sein müssen, denen du das beweisen musst, sondern es ist ja wirklich irgendwann einfach, du musst es dir selber beweisen.
Du musst es dir selber beweisen und du musst ja auch einfach Geld verdienen. Also der Tag hat nur x Anzahl Stunden und wenn ich jetzt natürlich nur Gigs mache, wo ich die Musik wahnsinnig liebe,
aber auch nochmal ein anderer Gedanke dazu, also auch der eigenen Biografie gegenüber. Stell dir vor, du hast, seitdem du, was weiß ich, 5 bist, Klavierunterricht und dein ganzes Leben kreist eigentlich um die Musik und du hast deine Jugend geopfert, so wie wir, die ganze Zeit nur am Üben waren.
Nicht nur die Jugend.
Und dann musst du dir mit 26, 27 auf einmal eingestehen, ach Mist.
Wird irgendwie nichts.
Das wird jetzt irgendwie nichts. So. Ja. Das hat, finde ich, eine andere Qualität bei Künstlerbiografien als bei, was weiß ich, wenn du halt irgendwie nach 3 Jahren Studium Jura sagst, ach, ich mache jetzt noch mal was anderes.
Völlig richtig. Aber deswegen, also man kann nur eine gewisse Anzahl Gigs oder künstlerischen Tätigkeiten in so einer Vollzeit-Musikerbeschäftigung machen, mit denen man kein Geld verdient.
Ja.
Oder wenig Geld. Es geht halt einfach nicht. Deswegen ist das Geld wichtig. Genau, wenn einen jemand fragt, kannst du da spielen? Und es heißt dann, ja, gibt aber kein Geld oder ganz wenig Geld. Und man könnte auch in der Woche, was weiß ich, eine kleine Tour für 500 € Tagesgage spielen und einem gefällt die Musik aber nicht, dann kann es einfach sein, dass man sagt, ich entscheide mich gegen die Musik für das Geld, oder?
Ja.
Ich möchte aber nochmal ein Plädoyer machen für Gigs spielen für wenig Geld.
Ja.
Und zwar, was ich ganz interessant finde, nämlich den Gedanken. Ich freue mich ja auch zum Beispiel immer, wenn ich gefragt werde mal, als man sagt dann immer als Sub, also durchaus ein Teil dieses Musiker-Gig-Job-Marktes sind so Sub-Gigs. Irgendjemand kann nicht oder irgendjemand spielt in mehreren Projekten und dann gibt es eine Überschneidung, weißt du? Und es kommt schon einfach regelmäßig vor, dass man irgendwie gefragt wird, hey, kannst du da mal einspringen bei dem Konzert oder sowas? Und da muss man ja sagen, da ist es dann teilweise, wenn man spielt man ein Gig für 200 €, muss sich aber ein komplettes Programm drauf schaffen. So müsste man eigentlich sagen, das kann sich ja gar nicht lohnen.
Ja.
So, und jetzt finde ich aber den Gedanken ganz gut. Wenn man die Musik mag, dann ist ja quasi, selbst wenn es jetzt irgendwie nur 200 € Gage gibt, ist das ja trotzdem so, du bekommst Geld dafür, dass du dich mit einer Musik beschäftigst, mit der du dich sonst gar nicht beschäftigt hättest.
Ja, genau.
Also eigentlich wie bezahltes Üben. Wie findest du die Perspektive?
Ja, stimmt. Kann man so sehen.
Genau.
Jetzt. Man lernt ja auch dann fürs Leben.
Genau, ja. Ich sehe das wirklich manchmal so. Wenn ich jetzt sage, das ist ja eine tolle Band.
Ja.
Ich finde die Musik gut. Okay, die Gage stimmt eigentlich nicht für den Aufwand. Aber geil, ich habe die Gelegenheit, da eine Musik zu lernen oder darüber irgendwas.
Ja.
Also kommen wir natürlich auch zum nächsten Punkt. Hang, die Menschen. Aber ja. Ich finde auch wenig Gage, wenn man die in den richtigen Kontext setzt, ist das trotzdem immer noch viel Geld dafür, dass man zum Beispiel bezahlt, sich alle Musik spielt.
Ja, genau. Man wird bezahlt dafür, dass ja. Man sich bildet.
Ja, wie eine Fortbildung.
Wie eine Fortbildung, ja. Ja. Entschuldigung, ich muss schon wieder rein. Ich habe heute viel Kaffee und so. Aber ich muss nochmal konkret fragen.
Ach so, ins Mikro?
Mikro, eine Sache fiel mir nochmal auf, weil du hättest es ja machen können wie ich. Was? Und jetzt geht nochmal um diese Studiensituation, ja. Wo du relativ schnell irgendwie beweisen wolltest, ja. Dass man damit Geld verdienen kann. Obwohl es gar nicht nötig gewesen wäre zu der Zeit.
Ja.
Woher kam der Druck? Also du hättest ja auch wie ich machen können und sagen, ach ja, ist egal, ich jeden Tag Giant Steps wird schön oder so, keine Ahnung. Und woher kam denn das? Also ich kann es mir ungefähr vorstellen, weil ich ja den Impuls auch irgendwie nachvollziehen kann. Aber ich finde es natürlich irgendwie erstaunlich, dass man nach der Schulzeit schon diesen Gedanken fasst. So, wo man sich in die Ausbildung begibt und so und irgendwie, ja, viele Leute denken, und da wird ja auch, was weiß ich, europäisches Mediendesign studiert oder was weiß ich, da denken die Leute ja auch nicht drüber nach, was mache ich denn damit oder so.
Ja, schwer zu sagen. Also ich glaube, ich hatte von mir selber nicht das Selbstverständnis, ich bin so geil, das wird schon, sondern ich brauchte die Bestätigung von außen, dass es irgendwie klappt, glaube ich. Also weil das ist ja auch eine Rückmeldung vielleicht auch für ein Ego oder sowas, was gar nicht so...
Ja, und da sind wir eigentlich mal Punkt. Also wie gesagt, das wurde mir vorgelebt.
Ja,
das, ich bin so geil, das wird schon, das ist nicht exakt der Impetus, der mir eingepflanzt wurde, aber trotzdem, ist das gab es irgendwie in meiner Familie schon. Dieses natürlich wird das gemacht und natürlich ist das gut, wenn ich das mache, ist ja klar.
Nee, ich glaube schon, dass ich mir Selbstwertgefühl dann darüber, das klingt jetzt alles so wahnsinnig dramatisch, aber ich habe schon das Gefühl, dass das mein Selbstwertgefühl gestärkt hat, zu wissen, ich bin jetzt ja hier auf einem professionellen Level, dann bin ich wohl Profi. Weil ich das aus mir selber, glaube ich, nicht so hatte, das Selbstverständnis. Sondern ich brauchte diese Bestätigung von außen und auch die Bestätigung der Professionalität. Also man spielt dann ja auch mit Leuten, die mit Musik Geld verdienen, ist in professionellen Kreisen.
Ja.
Und das war schon wichtig. Und ich hatte, glaube ich, auch nicht das Vertrauen, dass ich jetzt so über so einen langen Bogen, über so einen künstlerischen Weg, dass dann am Ende irgendwie dann so eine Zuversicht hatte, dass das alles gut ist. Sondern ich hatte, muss ich auch sagen, also das, was ich jetzt so mache, mein musikalisches Leben jetzt, das ist ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe mit Anfang 20, weil ich habe, ehrlich gesagt, gar nicht so weit gedacht. Viele Leute, die Bands gründen, denken ja so, und dann gehen wir auf Welttour und dann werden wir berühmt und sowas. Ich muss wirklich bei mir sagen, dass also mit Anfang 20 waren meine Vorstellungen ganz bescheiden.
Ja.
Ich habe halt gedacht, ich studiere jetzt, dann spiele ich so vielleicht mit so einer Band mal einen kleinen Gig mit meiner Band oder so.
Echt?
Im Logo und vielleicht im Jazzclub.
Wäre natürlich nicht schlecht.
Und
Logo.
Und dann spiele ich wahrscheinlich in der Tanzband oder im Musical und gebe Unterricht. Aber so habe ich mir das vorgestellt, weil auch irgendwie die ersten Leute, die ich so kennengelernt habe, die hatten auch eher solche Jobs. Ich hatte nicht so ein Gefühl, ich gehe auf Tour oder sowas.
Echt?
Nee.
Ich dachte so, als ich so Espen Svensson so mitbekommen habe, dachte ich, das mache ich ja
nicht. Aber ich nicht. Ich habe mich da nicht gesehen.
Okay.
Nee. Also ganz näher, ich hatte da eine ganz, also gar keine naive Vorstellung, sondern eher so eine ängstliche. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen eher so dieses Beamtische, dass man so das Gefühl hatte, das muss ja alles institutionell sein. Also genau, man spielt im Musical und unterrichtet an der Jugendmusikschule oder so. So habe ich mir das vorgestellt. Und ich hatte auch gleichzeitig nicht so das Selbstbewusstsein, dass ich dachte, ja so genau, mit meinen Ideen oder meiner musikalischen Persönlichkeit komme ich jetzt wahnsinnig weit oder sowas. Das musste eher auf Sicherheit sein.
Das ist interessant, weil ich hatte das eigentlich immer noch sogar bei meinen jeweiligen Städtewechseln immer so, dass ich immer noch dachte so, na klar, also jetzt gehe ich nach Amsterdam und dann werde ich irgendwie abgegriffen und dann geht's ab und dann spiele ich bei irgendjemandem ganz Großen mit. Und als ich nach Berlin gegangen bin, dann war es dann auch so, okay, nochmal neue Chance, jetzt werden nochmal Karten neu gemischt und so, jetzt geht's nochmal ab hier in Berlin, da werde ich die Szene aufmischen, die warten ja nur auf mich und so.
Ja,
nee, war klar. Auch nicht so.
Ging mir wirklich nicht so.
Ja.
Nee, ich war da ganz ängstlich, muss man sagen. Aber lag vielleicht auch dran, dass man nicht die richtigen Leute kannte oder gerade die richtigen, denn Punkt 3 vom Gig Triangle ist der Hang.
Ja.
Und da habe ich jetzt zwei Definitionen von. Der Hang ist auf der einen Seite, was natürlich total klar ist, mit wem macht man am liebsten Musik? Mit Leuten, mit denen man sich gut versteht.
Ja.
Das heißt, die eine Interpretationsweise von der Hang muss gut sein, ist Leute, mit denen man gerne Zeit verbringt. Was ja bei Musik auch oft so ist.
Ja.
Also es ist ja alles immer sehr kumpelig. Und die zweite Definition von Hang kann sein, mit Leuten Musik machen, die man interessant findet.
das ist ja etwas, was ich relativ früh schon als den großen Parameter irgendwie für mich gesehen habe. Also ich hatte ja nicht viele Bands jetzt irgendwie mit Freunden oder so,
ja,
sondern wir hatten schon mal über die Oxmox geredet oder ja, so und habe dann immer versucht, so mit Leuten zusammen zu spielen, die älter sind und ja, irgendwie, wo man sich was abgucken kann, wo man irgendwie vielleicht von deren Kontakten schon mit profitieren kann und so. Also ja, solche Gedanken hatte ich so. Also ich fand es immer total wichtig, dass man mit Leuten spielt, die schon viel älter sind als man selber. Ja. Dann kann man sagen, man ist schon viel weiter schon und viel reifer. Das hatte ich total früh schon. Also es ist eigentlich ein bisschen blöde. Wäre eigentlich besser gewesen, wenn man mal irgendwie mit seinen Freunden einfach eine Band gemacht hätte.
Ja, so. Ja, ich finde das aber wirklich interessant. Das kann ja auch bis heute, ist das Motivation für mich, wenn nämlich jetzt jemand mich fragt, kannst du da und da das und das machen?
Ja.
Und da spielt übrigens XY mit. Dass ich denke, ah super, den wollte ich schon immer mal kennenlernen, finde ich einen tollen Musiker.
Ja.
Das ist ja eine tolle Gelegenheit, mal mit so jemand zu spielen.
Ja.
Das finde ich eine total legitime Motivation, was zu machen.
Könnte das nicht der große vierte Faktor sein, Felix?
Welcher?
Ja, dass man mit Leuten zusammenspielt, die einen musikalisch herausfordern.
Ja, genau, das meine ich ja. Das sind ja diese zwei Aspekte. Also entweder ja, die Freunde, also wirklich die soziale Beziehung neben der Bühne
ja,
oder die musikalischen Persönlichkeiten.
Ja, genau. Weil wir waren ja damals bei der Band bei Gate 5.
Ja.
Wo ich dich reingeholt habe.
Ja.
Und du warst ja auch nicht unbedingt mein Freund zu der Zeit. Nee. Sondern ich dachte, du bist vielleicht musikalisch ganz interessant. Ja. Und alle anderen in dieser Band waren auch nicht meine Freunde.
Ja.
Sondern die
ja,
waren halt viel, viel älter. Und dann war da Tino Palladino von den, ja, den Zeugen Jehovas. Oder ja, nee, von den Mormonen.
Von den Mormons.
Ja, ja.
Genau.
Und das waren ja wirklich keine Leute, mit denen ich irgendwie gerne Bier hätte trinken wollen oder so. Es war irgendwie so okay für die Probe. Ich habe mich immer drauf gefreut und yeah, so. Aber ich dachte so, ah, dann nimmt man irgendwie was mit und so.
Ja. Ich glaube, da fanden wir, glaube ich, im ersten Moment vor allen Dingen geil, dass dieser Gitarrist einfach ultra abschreddern konnte mit seiner Midi-Gitarre, mit dem Scratchcord.
Ja.
Also, dass das halt dann interessant ist, mit so Leuten zu spielen, die so gut spielen können.
Ja, genau.
Genau, ist auch ein legitimer Faktor. Also zum Beispiel, wenn das Geld nicht stimmt,
ja,
die Musik mich so mittel interessiert, ich weiß aber, da spielen irgendwie Leute mit, die ich als Musiker irgendwie schätze oder sowas, kann das ja durchaus eine Motivation sein.
Okay.
Oder?
Ja, würde ich schon auch sagen. Wobei, langfristig ist es ein Problem. Wenn es wirklich Leute sind, mit denen du nicht klickst, also auf gar keiner Ebene außer der musikalischen, ja, dann reicht es nicht.
Ich muss sagen, ich habe sowas eigentlich noch nie so richtig erlebt. Ich habe wirklich nie mich, glaube ich, aus einer Band so richtig zurückgezogen oder aus irgendeinem Projekt, weil alles gestimmt hätte, nur die Leute furchtbar waren. Ist mir jetzt so nicht passiert.
Ja.
Aber gibt es sicher. Oder man lässt es so ausschleichen.
Ich meine ja nur, also wenn du ja, halt viel zusammen musizierst,
ja,
verbringst du ja wahnsinnig viel Zeit auch miteinander, die mit Musik überhaupt nichts zu tun
absolut,
hat. Und wenn du auf Tour gehst und denkst, oh, der Bassist groovt so geil, ist ja, aber sonst ein Arschloch.
Ja.
Ich würde sagen, das ist eigentlich eine toxische Zusammensetzung für so einen Touralltag.
Toxic, ja, ja, absolut. Genau, also und das ist ja nicht zu unterschätzen. Das Interessante ist ja, und ich bemerke das mit Leuten, mit denen ich jetzt zum Beispiel privat verkehre, die nicht von Beruf Musiker sind, sondern möglicherweise sogar feste Anstellungen haben in irgendwelchen anderen Berufen, in so ja, normalen Berufen, dass die ja so aktive Freundeskreise haben, die völlig unabhängig sind vom Beruf teilweise.
Ja, wie machen die das eigentlich?
Jetzt denken natürlich die Impros, die jetzt nicht Musiker sind, so, hä? Nehmen wir natürlich, klar, aber ich meine, ich habe meine Freunde und meine Arbeit. Aber ja, es ist ja schon interessant, dass jetzt in unseren Bereichen das ja absurd ist, wie komisch das verzahnt ist.
Ja, ja. Es ist ehrlich gesagt, also ich bin immer froh, wenn ich denke, so ich kann das auch ein bisschen,
ja,
aber ich muss mir auch eingestehen, die Art und Weise, wie man so als freischaffender ja, Musiker sein Leben gestaltet, das ist natürlich, ist das immer zusammenhängend. Das muss man wirklich sagen.
Ja,
so.
Ja.
Also auch die intensiveren Zusammenarbeiten, die man ja, halt gerade hat, sind auch dann immer die intensiveren Freundschaften und so. Das ist klar, schon so. Also und genau, Freunde außerhalb der Musik, die jetzt dazukommen,
ja,
gibt's mal so, aber es ist wirklich sehr,
ja, ist selten und es sind eher dann die alten
Freunde. Eher sind es halt so alte Freunde.
Ja, genau.
Ja, ja.
Aber das ist ja wirklich interessant. Also ich merke das auch bei mir. Der Mensch ist ein soziales Wesen und hat Bedürfnis ja, nach Gruppen oder Sozialkontakten oder sowas. Ja. Ne? Ich merke, dass wenn ich so intensive Arbeitswochen habe, ist eigentlich mein Bedarf nach so Sozialkontakten relativ gedeckt.
Ja.
Weil natürlich, keine Ahnung, weißt du, jetzt sind wir mit der Eisenbahn im Studio oder sowas und man hängt den ganzen Tag rum, man redet natürlich über anderes Zeug.
Ja.
Keine Ahnung, dann hat man auch schon rumgeplappert und dann denke ich jetzt nicht so abends, oh, jetzt muss ich unbedingt noch
meine Freunde treffen.
Ja, oder ja, also wenn dann auch eher, weil es sich irgendwie ergibt.
Ja.
Also mein Bedürfnis ist relativ gering und es ist auch manchmal so, dass man irgendwie, keine Ahnung, jetzt ich spiele am BE da Wojciech ab und zu, ne? Es läuft ab und zu. Das ist eine recht große Band mit 6 Leuten und das macht auch Spaß zu spielen und so, aber natürlich, wenn du jetzt 20 Vorstellungen gespielt hast, du ist jetzt irgendwie keine Herausforderung mehr und so, das macht man natürlich auch wegen dem Geld, aber es ist natürlich vor allen Dingen lustig, ich weiß, da treffe ich dann die anderen fünf.
Ja.
Und wir treffen uns jetzt nicht privat irgendwie so in der Konstellation. Aber man denkt natürlich, ach, wie lustig, da sind die wieder.
Ja.
Oder jetzt, wenn man mal ehrlich ist, wenn wir da zwei Nächte in Tallinn sind, der Gig selber, du bist jetzt ja auch nicht der Typ Bandleader, der so die ganze Zeit so hochnervös da im Kreis läuft und irgendwie das Konzert vorplanen möchte. Ich sag mal, außerhalb von Soundcheck und Bühne wird relativ wenig über das Konzert gesprochen.
Das war ja wohl auch da absolut geil, oder?
Ja.
Also wir sind ja auf die Bühne gegangen, alles war perfekt aufgebaut, alles war schon perfekt verkabelt. Der Sound war gleich da, wir konnten da ein bisschen proben
Und
dann klang das alles so. Ne? Es war so, es musste sich wirklich wahnsinnig wenig mit dem davor beschäftigen, aber diesem Konzert.
Ja. Genau, also manchmal ist ja eine Tour im Auto im Winter mit Loading und Routing, was nicht immer optimal ist, das fühlt sich ein bisschen mehr wie Arbeit an.
Ja.
Oder ist dann auch nochmal Arbeit jenseits der Bühne. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir da jetzt nach Tallinn fahren, wir haben relativ viel Zeit. Ich habe parallel die ganze Zeit noch so eine Feedback-Runde von einem Mix betreut und wir haben noch zwei Podcast-Folgen gemacht und trotzdem noch irgendwie genug Zeit zum Rumhängen gehabt oder sowas.
Ja, genau.
Das fühlte sich jetzt nicht an, als macht man sich da ultra kaputt.
Nö.
Also genau, und das ist...
Aber wie gesagt, das ist ja nicht immer so.
Nee, ist auch nicht immer so, aber trotzdem, also bei solchen Sachen habe ich dann, wenn ich wiederkomme, schon auch das Gefühl, das war jetzt auch so halb Freizeit.
Ja.
Bisschen ja, du nicht?
Dann zahle ich dir gleich weniger.
Gut. Ja, aber du weißt doch, was ich meine. Also deswegen ist das halt so verknüpft und deswegen ist, aber muss man sagen, sind die Musiker, mit denen man spielt, essentiell schon auch, ne? Wer das ist. Ich merke auch wirklich manchmal, ich habe Gigs und dann, was weiß ich, dann zappt da mal irgendjemand, dann sind da auch mal Vertreter und dann denke ich, ach wie schön, jetzt treffe ich den mal wieder.
Jetzt mal andersrum gedacht, ja. Wenn ich jetzt so ein Typ wäre, der gut drin wäre, Freundschaften zu pflegen außerhalb dieses Musikerbetriebs, dann würde ich ja vielleicht mit anderen Musikern spielen.
Stimmt.
Ich denke so, dann ist der Bedarf ja gedeckt.
Ja.
Also man könnte sich auch so sehen.
Ah ja.
Weißt du, der Bedarf an Freundschaften ist gedeckt, deswegen wähle ich nur so die heißesten Paladinos aus.
Ja.
Weil ich das dann nicht mehr brauche, wenn ich dann arbeite und so.
Also
es gibt bestimmt auch Musiker da draußen unter den Impros, die das eher so sehen. Ich könnte mir vorstellen, auch so in so Jazz-Szenen, also vor allem bei denen da oben, wenn es so richtig Champions League irgendwie geht, könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann so Zusammensetzungen gibt, wo sich Leute vielleicht auf persönlicher Ebene gar nicht so nah sind.
Das habe ich aber durchaus auch.
Ja.
Ich habe Leute, mit denen spiele ich, mit denen bin ich mir nicht super nah. Ich habe ja aber quasi so eine Art soziale Beziehung durch dieses Musizieren miteinander.
Ja.
Also gemeinsam Musik machen ist auch irgendwie ein relativ intimer Akt, wenn man ehrlich ist.
Ja, ich meine nur, wenn du halt, sag ich mal, auf so Champions League Niveau jetzt irgendwie Jazz spielen willst, dann kannst du ja nicht davon ausgehen, dass das immer Menschen sind, mit denen du halt auch auf persönlicher Ebene perfekt klickst. Irgendwann wird's ja dünn da oben, also wenn du so die Flexibilität mitbringen willst, die ganz, ganz Großen nur mitbringen, dann wird's auch irgendwie auch eng. Das kann doch nicht sein, dass die alle dann auch wahnsinnig gut befreundet sind.
Nee, das weiß ich nicht. Ich glaube aber ehrlich gesagt, ich glaube schon, dass Musiker, die sehr erfolgreich sind, meistens auch keine Arschlöcher sind. Also und ich habe auch oft auch die Erfahrung gemacht, wenn ich Leute getroffen habe, die jetzt richtig gut sind, dass das meistens gute Leute waren. Ich glaube, du kannst nicht auf so ein super Niveau kommen, wenn du ein Arsch bist.
Ja.
Ich glaube, es ist schwierig. Es ist was alleine Musik kann auch sein. Also,
Keith Jarrett?
Ja, aber ich kann mir auch, ich frage mich, wie das ist. Also aber meinst du nicht, bei Keith Jarrett ist ja interessant, der ist natürlich mit diesem ganzen Fotografen anschnauzen und so. Der ist natürlich verschrien, aber jetzt Jacques Dejeunette und Gary Peacock.
Ja.
Meinst du nicht, dass die drei dann irgendwie auch nett beim Italiener sitzen?
Ja, wahrscheinlich schon.
Ich frag mich, also ich glaube schon, dass die irgendwie...
Wahrscheinlich wird das irgendwie gehen. Also die haben ja über Jahrzehnte ausgehalten miteinander.
Ja.
Aber genau, was ich so gelesen habe, auch über die Beziehung zum Beispiel jetzt von Eicher und Keith Jarrett und so, die ja auch ewig miteinander zusammen ausgehalten haben, so würde ich denken, so also ein entspanntes Verhältnis schien mir das jetzt irgendwie nicht.
Na, entspannt ist ja auch was anderes. Also es soll kein Pointshit sein, aber ich sag mal, ich bin ja auch in Band und bandartigen Konstruktionen und ich sag mal, sich verstehen und sich irgendwie auch mögen und gewogen sein und trotzdem nicht unbedingt immer ein entspanntes Verhältnis zu haben, das ist nicht dasselbe. Also ich sag mal, in engen Arbeitsbeziehungen kommen so Konflikte auf, ist auch völlig normal. Ich sag mal vorsichtig so, es gibt so... Wir kennen sie alle, kann jetzt jeder mal seine Fantasie anschmeißen. Es gibt so Musiker, egal, Frontleute, Instrumentalisten, die irgendwie rumlaufen und man ist in Musikerkreisen und es wird auch mal ein bisschen, man redet über Leute und dann fallen bestimmte Namen und dann geht's los. Oh! Kennst du sowas?
Ja.
Es gibt Leute, die werden gemieden. Ich weiß nicht, was die Leute so über mich reden oder über dich, wenn wir nicht dabei sind, aber Ich bin, Leute, da wird nicht gut drüber geredet. Und auf lange Sicht ist das nicht...
Nicht karrierefördernd.
Ja.
Ja, ist ja klar.
Also, ich kenne eigentlich wenig Leute, oder mir fällt gerade niemand ein, der irgendwie super gut ist, super erfolgreich und ultra ätzend. Mhm. Und wenn man selber keine Jobs hat, vielleicht ist man einfach scheiße und merkt es nicht. Weiß ich nicht.
Es könnte sein, ja.
Ja, gut, nee, man muss aber, also.
Also, das hatten wir, glaube ich, schon auch schon öfter besprochen, aber natürlich eine gewisse soziale Kompatibilität musst du natürlich mitbringen. Ja. Also, wenn du jetzt nun vorgenommen hast, da irgendwie vor allem als sogenannter Mucker Karriere zu machen, also dann musst du ja in verschiedensten Kontexten dich zurechtfinden und auch unterordnen. Das ist nicht unbedingt das Gleiche wie, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine Grundvoraussetzung für jeden Musiker sein muss. Ich glaube zum Beispiel, wenn ich jetzt mich selber, meine eigene Persönlichkeitsstruktur mir angucke, ist, glaube ich, das etwas, was mir zum Beispiel wahnsinnig schwerfällt.
Nett zu sein?
Nee, nett zu sein kriege ich hin, aber halt mich andauernd unterzuordnen.
Ja, aber
es, das ist, also,
es ist ja nicht jeder Kontext super autoritär oder so.
Nö. Aber also, wir reden ja jetzt von einem Musiker, der viel gebucht sein will.
Ja, genau.
Der muss das können.
Der muss das können. Ich kann dir aber sagen, auch so aus meiner vielleicht etwas weiteren Erfahrungshorizont als Mucker, wenn die Kohle stimmt.
Dann wird man auf einmal ganz devot.
Nee, das hat dann nichts mit devot zu tun, weil man ist selber teilweise, und das hat sich bei mir auch wirklich geändert. Ich war früher, glaube ich, auch eher so, dass ich so vielleicht auch irgendwie dachte, ich muss jetzt hier irgendwie auch so kreativer Teil sein oder muss mich irgendwie beweisen. Ich kann das mittlerweile sehr gut trennen. Wenn ich irgendwie einen Job habe, der gut bezahlt ist, gut vorbereitet, das Umfeld stimmt, das professionell gemacht ist, ist das nichts, was sich wie Unterordnen anfühlt. Ein Studiojob.
Ja.
So, da ist was Bestimmtes gefragt und ich wurde gefragt wegen bestimmten Kompetenzen. Aber das ist part of the deal, dass jemand sagt, spiel mal das.
Ja.
Und das ist okay.
Ja klar, es ist okay.
Ja,
ja. Ja, geht immer dann am Ende auch wieder um Wertschätzung und ob man dafür gesehen wird und solche Sachen. Das ist nicht nur Geld, mit dem man bezahlt wird, sondern ja auch Wertschätzung. Und die wird ja manchmal anders vermittelt als nur mit einer Überweisung.
Nee, genau. Ja, du bist aber auch, also wie gesagt, ich glaube, man kann das, also das, was du als Unterordnen bezeichnest, das ist der Wunsch nach Wertschätzung. Aber ich glaube, das ist auch wirklich ein bisschen Frage von dem, wofür man sich so entschieden hat, ob man irgendwas als Wertschätzung an... Weil ich auch immer wieder Sachen in meinem Leben gemacht habe, wo ich mehr oder weniger sichtbar bin, mehr in der ersten Reihe stehe, mehr bediene, mehr selber irgendwie da Persönlichkeit reinbringen muss. Es hat teilweise auch was Befreiendes, als Musiker auch teilweise eine Arbeit zu machen, wo man selber gar nicht so mit seiner Persönlichkeit so 100% drin ist.
Naja, doch, das.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also manchmal macht es ja auch, hat es auch was Befreiendes, nicht 365 Tage oder wie viele Tage arbeiten wir so? Sagen wir 65 Tage. Nein, also manchmal, es hat...
Hallo, du willst doch hier als arbeitender Musiker wahrgenommen werden, der da sein Geld
finden kann, Spaß,
sein Lebensunterhalt.
Kleiner Spaß, Freunde. Also nee, es ist ja auch manchmal schön, nicht 365 Tage sich mit seiner vollen Persönlichkeit irgendwo reinzuschmeißen. Ne?
Ja.
Genau, der Hang, glaube ich, wichtig. Ich habe noch einen Geheimtipp, das hat mir ein Kollege erzählt, ich sage nicht wer, aber finde ich sehr gut.
Ja.
Sagen wir, ich spiele Bass in einer Band und ich brauche eine Vertretung.
Ja.
Jetzt muss ich natürlich ein Netzwerk aufbauen. Das heißt, es wäre gut, wenn ich auch Leute kennenlerne, die vielleicht besser sind als ich oder die gute Jobs haben. Und weil zum Beispiel, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich rufe jetzt für eine Vertretung irgendwie einen richtig super Bassisten an, hier in Berlin, von dem ich weiß, der hat richtig gute Jobs. Und wenn der mich auf dem Schirm hat, dann ruft er mich vielleicht auch mal an für einen Gig.
Ja.
Also, weißt du, was jetzt der Trick ist? Hat mir ein Kollege erzählt, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Du hast einen Gig im Angebot und du weißt, aber jemand kann nicht, weil du weißt, der ist gerade auf Tour mit.
Ja, dann rufst du den an.
Mit Britney Spears,
ja.
Genau. Du rufst den trotzdem an, damit er denkt, ah cool, der hat mir ja einen Gig angeboten.
Ja. Genial.
Genial, oder?
Ja. Und dann fühlt er sich schuldig und fühlt.
Ja, das heißt, du erstmal telefonierst du die Leute ab, von denen du weißt, die können nicht.
Ja, einfach aus langfristige Karriereförderung.
Genau.
Ja.
Ja.
Damit die dich irgendwann wieder anrufen.
Genau, weil hast du nämlich, das haben wir nämlich gerade schon gestreift, da wollte ich nämlich noch mit dir drüber reden, dieses ganze Gig-Triangle-Ding. Wir haben jetzt schon ein paar Mal bemerkt, da fallen nämlich noch mehr Sachen drunter.
Ja.
Ich habe mir nochmal aufgeschrieben, Prestige, / Renommee, Aufwand, / Arbeitsbedingungen. Das sind halt nochmal zwei extra Punkte, die sich nicht so ganz abbilden lassen damit. Und genau dieser Renommee-Punkt ist ja gerade quasi genau das, was du gesagt hast mit dem Gesehenwerden.
Mhm.
Das hängt nämlich auch irgendwie mit dem Hang zusammen. Macht es Sinn, einen Job zu machen, der prestigeträchtig ist?
Ja, was heißt denn das?
Ja, keine Ahnung. Dir gefällt die Musik nicht, das Geld ist auch nicht so gut, aber du spielst was in der heißesten Jazzband der Stadt.
Ja.
Findest die Mucke aber scheiße. Die Leute sind ultra ätzend und es gibt nicht viel Geld. Aber du bist halt in dieser, in Fachkreisen sehr geschätzten Band.
Das macht bestimmt für viele Biografien Sinn, ja.
Ja.
Glaub schon. Dann sagen die Leute, oh, der spielt da mit dem und dem.
Genau. Oder es machen ja auch Leute quasi Leute für Kooperation fragen, die noch bekannter sind als man selber.
Ja.
Also teilweise sind sowas ja Karrieremoves.
Ja, natürlich. Also es gibt ja auch Leute, die sagen, ich nehme jeden Gig an, weil dadurch entsteht wieder was anderes.
Ja.
Und selbst wenn der dann halt scheiße ist, habe ich vielleicht dadurch irgendwie neue Leute kennengelernt, die mich wieder anrufen oder das Netzwerk erweitert sich. Andererseits gibt es auch die Gegenthese, die sagt so, nee, aus Schlechtem kann nichts Gutes werden. Das heißt, alles, was du machst, wo du irgendwie denkst, so, das bringt mir eigentlich gar nichts,
ja,
daraus wird nichts entstehen, was einem dann wieder was bringt. Wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, du spielst einen Schlager-Gig,
ja,
du hast Schlager über alles, dann ist ja das, was daraus entstehen kann, ein weiterer Schlager-Gig.
Richtig,
ja,
genau. Den Gedanken habe ich nämlich auch, wenn man sich jetzt halt Gig-Triangle oder Quadrat oder Pentagon-mäßig sich für einen Gig entscheidet, es kommt eigentlich aus einem Gig immer nur mehr von demselben.
Ja.
Wenn du jetzt halt eine Anfrage kriegst, kannst du hier eine Musik machen für eine Werbung. Du hast aber Werbung und findest diese Arbeit total ätzend. Im Normalfall, die Folgejobs, die du raus hast, werden nur weitere Werbegigs sein.
Ja.
Und dasselbe gilt für einen Schlagergig. Und es ist zum Beispiel auch gleich bei uns beiden so, wir haben schon auch ein gewisses Profil. Ich finde selber, dass ich eigentlich ein absolut hervorragender Funk-Fusion-Bassist bin. Ich werde aber für relativ wenige Funk-Fusion-Gigs gefragt.
Ja. Und die Chili Peppers haben auch noch nicht angerufen.
Genau, ja. Also das ist aber, weil ich auch wenig Sichtbares in so einem Bereich gemacht habe in meinem Leben. Deswegen ist es nur folgerichtig, dass die Leute jetzt, wenn die an mich denken, nicht sagen, ah ja, das ist doch dieser Funk-Fusion-Typ.
Ja. Genau. Aber das hat ja auch was mit einem Image zu tun, was du für dich vielleicht aufbauen wolltest.
Weiß ich nicht. Also ich würde ja gerne mal Funk-Fusion-Gigs spielen, aber wenig Leute fragen mich, das meine ich.
Felix, jetzt hör doch mal kurz in mich rein. Nein, du bist schon auch ganz gerne, als du dann angefangen hast, an deinem Profil zu arbeiten, sag ich mal musikalisch, da hast du ja aktive Entscheidungen getroffen, die dich eher in diese Indie-Welt gebracht haben, aufgrund von, das ist irgendwie ein Image, in dem ich mich irgendwie selber sehe. Das macht man doch schon auch aktiv. Das ist doch nicht alles nur außen.
Nein, das ist nicht alles nur außen. Also ich habe natürlich dann viele Indie-Gigs in meinem Leben, weil das dann mehr vom selben war. Das will ich damit sagen. Hätte ich an irgendeinem Punkt angefangen, was weiß ich, viel Hip-Hop zu machen, wäre ich heute wahrscheinlich aktiver im Bereich Hip-Hop.
Meinst du das? Glaube ich nicht. Ich glaube, du hast diese Entscheidung aktiv getroffen. Dann wirkt das alles so zufällig. Du hast so eine Selbstwirksamkeit.
Natürlich sucht man sich diese, was ich nur meine, man kriegt immer mehr vom selben. Das will ich damit sagen.
Ja, ja.
Das ist der Punkt. Ja. Wenn ich jetzt anfange, viel Hip-Hop zu machen, werde ich wahrscheinlich noch mehr Hip-Hop machen. Schlager zu machen, werde ich wahrscheinlich noch mehr Schlager machen.
Ja, ja. Du meinst, du könntest eigentlich mal Funk Fusion so, könntest eigentlich mal machen.
Das war jetzt ein Beispiel, das ist viel mehr so
eigentlich. Aber ich sage ja, wenn das wirklich in dir geschlummert hätte, von immer schon so, wenn das etwas ist, wo du dich selber siehst, auch in der Öffentlichkeit, dann hättest du das auch aktiver betrieben, denke ich mal.
Ja, vielleicht bräuchte ich so, gibt es so einen bestimmten Kleidungsstil, den ich vielleicht haben könnte, um auch mehr als Funk-Fusion-Bassist wahrgenommen zu werden.
Was haben die denn immer so an?
Vielleicht sind Neon-Klamotten oder so.
Und diese Sternbrillen von
Bootsy Collins. Diese Sternbrille, genau. Vielleicht brauche ich so eine Sternbrille. Diese Funky-Klamotten, Schlaghose, so Disco-mäßig. Ja. Ich bin nämlich eigentlich Deutschlands schnellster Disco-Bassist.
Ja.
Also, und ich merke das auch, wir sind jetzt ja auch so in den mittleren Jahren als Musiker schon.
Ich bin irgendwie.
Ja?
Ich trinke ja keinen Alkohol mehr. Seitdem sehe ich richtig gut aus. Meine Haut ist wieder wie ein 20-Jähriger. Ja.
Das stimmt, du hast wirklich eine Haut. Das ist also gut. Jetzt mal hier so kleine Randnotiz. Der Herr Lambert, also fragt euch alle, was hinter dieser Maske ist, aber es ist wirklich völlig irre, was dieser neue Lebensstil, was der anrichtet. Das ist wirklich völlig irre. Das Gefühl, ich verwechsel dich manchmal mit anderen Familienmitgliedern von dir, die dir auch ähnlich sehen, aber deutlich jünger sind.
Ja. Ähnliches Outfit. Da kommt es zur Verwechslung in diesem Haus. Ja. Willst du nicht noch ein paar Gurken? Ja, genau.
Das ist wirklich erstaunlich. Ja. Nee, genau. Ich bemerke halt aber schon auch von diesem mehr vom selben bei Leuten um mich rum, die jetzt halt auch schon 10, 20 Jahre professionelle Musiker sind. Die meisten Leute finden so ihre Nische.
Ja.
Da wird aber auch jetzt auch nicht so wild gewechselt an irgendeinem Punkt mehr. Also das ist eher was man mit Anfang 20 macht. Dann spielen wir in einer Schlagerband, im nächsten Moment in einer Metalband, dann wieder Jazz. Irgendwann, das wird weniger, oder? Das Genre-Gehoppe.
Ja, wird weniger, würde ich auch sagen. Ja. Ist ja auch klar, will man ja auch eigentlich nicht. Also wenn man so Musiker bucht, möchte man ja Expertise
buchen. Genau, absolut richtig. Ja. Völlig richtig, genau. Nee, wenn, deswegen
es glaubt einem ja niemand, dass jemand den Status einnehmen könnte als der Allrounder. Das ist ja fast nicht gegeben. Also es gibt es mal, aber eigentlich ist es fast nicht gegeben,
oder? Ja, genau. Es gibt Leute, die hoppen so ein bisschen durch die Genres. Oder also entweder sind die Multi-Instrumentalisten oder spielen so in mehreren Genres. Aber es ist eher die Seltenheit.
Es ist eher die Seltenheit. Ja, ne? Ja. Eigentlich, genau. Hast du so ein Profil und dann wirst du
da drin gebucht. Genau, oder auch Leute, die verschiedenere Sachen machen, sind trotzdem irgendwie in einer ähnlichen Szene vielleicht oder so. Genau, also, ja. Genau, aber das ist, finde ich, interessant, da nochmal drauf zu kommen, weil das ist so ein bisschen die langfristige Auswirkung beim Gig-Triangle. Wenn ich jetzt halt zum Beispiel in jungen Jahren sage, nee, mir ist halt das Geld vor allen Dingen total wichtig.
Ja.
Und ich habe das zum Beispiel auch gemerkt in den Jahren, wo ich auch viel so, ich habe wirklich viel auch Coverband und sowas, ne, so Zeug gemacht, so mit Mitte 20. Was bekam man davon? Mehr vom selben. Wenn du halt auf dem Hans-Albers-Platz immer mit so einer, mit diesen Rock-Cover-Band spielst, ja, dann kannst du die Uhr nachstellen als Bassist, dass dann auch irgendwann nochmal aus dem Lehmitz eine Band fragt.
Das Gegenüber dann, ne?
Oder? Ja, oder ja, um die Ecke, genau. Oder ja, aus dem Thomas Reed. Und dann spielst du, hast du dann plötzlich schon mit einer Handvoll, ja, so Kiez-Bands gespielt. Genau, du kriegst halt immer mehr vom selben. Genau. Und wenn es dir halt immer nur ums Geld geht oder um die Leute oder sowas, keine Ahnung, dann kann es halt sein, dass nach 5 oder 10 Jahren man mit der Musik nicht wirklich weiterkommt.
Ja.
Wenn man solche Entscheidungen trifft. Deswegen ist ja diese Entscheidung für die Musik und gegen das Geld oder sowas,
ja,
ist ja möglicherweise eine sehr riskante, aber eine langfristigere, nachhaltigere.
Ja, das stimmt. Hm, ja, also was mir nämlich so ein bisschen kurz kommt, ja, wenn man sich jetzt begrenzt auf diese 3 Faktoren, dass sowas wie Stress oder psychische Gesundheit ja von all diesen Faktoren auch ausgelöst werden kann.
Ja.
Also das Abwiegen bzw. Vernachlässigen einzelner Bereiche des Gig-Triangles hat immer ja auch individuelle und unterschiedliche Auswirkungen auf dein Empfinden. Und dieses ist ja auch wieder abhängig von der, ja, gegenwärtigen persönlichen Situation des Musikers. Habe ich, ja, irgendwie Ärger zu Hause? Habe ich in letzter Zeit zu viele Gigs,
ja,
mit dem Fokus Menschen und Vernachlässigung Geld gehabt? Oder andersrum?
Ja, genau.
So, ne? Also, und deswegen appelliere ich natürlich auch irgendwie an das Gefühl, bevor ich jetzt irgendwie die Leuten sagen würde, sie müssen sich an dieser Formel des Gigs-Triangles, nee, nee, irgendwie entlanghangeln. Weil es sind nämlich so an verschiedenste Absagen, die ich getätigt habe für, ja, Jobs, beziehungsweise Zusagen, wo ich auch mal sagen würde, das weiß ich nicht, ob das so gut war. In Corona habe ich einen Vodafone, ja, eine Werbung gemacht, so, ja, wo ich dachte, ja, Fettkohle.
Ja.
Und das waren nur 2 Wochen Arbeit,
ja,
und wahnsinnig viel Geld.
Ja.
Und ich würde sagen, es hat mich nachhaltig beschädigt.
Ja.
Ja. Das hat mich, glaube ich, wirklich, also der Regisseur, das war irgendwie so ein Österreicher, der so, oh Lambert, das klingt da einfach überhaupt nicht, Chef. Also, das ist, wir brauchen ja einmal eine Leinwandproduktion und das ist so, was du damit ankommst, das klingt absolut billig und so. Also dieses Geld, das ich da verdient habe, hätte ich eigentlich sofort wieder in die Therapie stecken können.
Ja. Stattdessen hast du ja einen Profit gekauft.
Ja.
Ja, ja. Um die innere Leere zu füllen.
Ja, also wie man da runtergeputzt wurde, ich weiß nicht, ob es sich gelohnt hat. So. Also, weil das ging wirklich, es war jeden Tag wurde es
wieder angefangen. Oh nein, das ist nicht chefmäßig.
Was ist denn das? Das klingt so abgeschmackt. Und letztlich sollte ich da irgendwie so ein, ich glaube, ich musste so ein Lied vertonen von A Little Bit, was von, wie heißt das, die Band, die auch den Logical Song
Logical? Ich weiß nicht, ich stehe auf dem Schlauch.
Ich stehe auf dem Schlauch, Lambert. Wie heißt die Band, die diesen, google mal kurz Logical Song.
Logical, also der logische Song.
Ja,
also,
ja,
peinlich jetzt. Lambert, das ist peinlich. Von Scooter, Logical, in Supertramp.
Supertramp.
Also da wäre ich wirklich nicht drauf gekommen.
Ja. Und die haben noch so einen anderen Song.
Ist
eigentlich eine coole Band. Give a Little Bit.
Ach so.
Und ich sollte das in eine Klavierversion machen, die dann diese Werbung bespielt. Und das war irgendwie auch mitten in Corona. Dieses Thema wurde auch sofort bespielt. Also eine Oma ist ganz alleine, weil, ja, die eigentlich so eine ältere Frau, die irgendwie eigentlich Klavierunterricht gibt.
Ja.
Und die Kinder kommen nicht mehr zu ihr wegen Ansteckungsgefahr und so. Und dann bringt ihr irgendjemand aber ein Paket mit Internet.
Ja.
Und da kann sie auf einmal total, das ist total emotional. Da kann sie halt auf einmal Online-Unterricht geben und am Ende sitzen all ihre Schüler im Garten, weil das geht ja. Ne?
Social Distancing.
Social Distancing. Und singen halt dieses Give a Little Bit irgendwie. Ja. Und vorher läuft die ganze Zeit schon Give a Little Bit Klaviermusik, die ich dann halt umsetzen musste und so. Ja. Aber das hat dem alles überhaupt nicht gefallen. Und es gerade zusätzlich halt diese bedrückende Situation, die da ja auch beschrieben wird in, ja, diesem Film und in der wir uns alle befinden, haben und, ja, so. Ich bin wirklich auf so psychischer Ebene total durchgedreht und dachte so danach so, ja, vielen Dank fürs Geld, aber ich weiß nicht, ob das gelohnt hat, wenn er irgendwie eine kreisrunde Hausfall, ja, bekommen hat.
Da ging's los.
Ja.
Oh nein.
Schrecklich. Also wirklich, und da habe ich mir dann gesagt, so, man muss das mitbedenken, dass man halt auch, selbst wenn es irgendwie richtig Fettkohle gibt, so, wirklich auch Haare lässt.
Tatsächlich, das ist interessant, weil ich habe mit einem Freund gesprochen darüber und der sagte zu mir, Gig-Triangle lehnt er ab, weil aus seiner Erfahrung, wenn man schon anfängt, so Abwägungen zu machen, dann ist das Erste, was hinten runterfällt, immer die Musik.
Ja.
Wenn man immer dann die Tendenz hat zu sagen, ah, die Kohle stimmt doch, aber die Leute sind so nett, ach komm, ich mach's.
Ne? Ah, okay, ja, das ist dann das schwächste Glied in der Kette, ist die Musik?
Ja, tatsächlich, irgendwie ja, weil wenn du sagst hier so Wohlbefinden und so, das ist ein immenser Teil, dass man die Musik mag oder das gerne macht oder auch eine Sinnhaftigkeit. Es gibt so gerade so Coverjobs oder so Pitjobs irgendwie so. Es gibt so musikalische Zusammenhänge, wo man sehr schnell ein Entfremdungsgefühl bekommt.
Ja.
Weißt du? Wenn man irgendwo spielt und irgendwie merkt, ich habe mit diesen Leuten, vor denen ich gerade spiele, nichts zu tun. Oder jetzt bei dieser Werbung, ich habe mit diesem Produkt nichts zu tun. Oder ich habe mich erwischt bei so Sachen, die ich gemacht habe, wo ich denke, es könnte jetzt auch irgendein dressiertes Meerschweinchen machen, was ich hier gerade mache.
Ja.
Muss man gleich vorsichtig sein, wie schnell Sachen einem dann doch an die Substanz gehen können, ohne dass man es bemerkt.
Ja, ja. Oder ja, es gibt dann ja auch so, ach, das ist ja vielleicht der Karriere förderlich und solche Gedanken. Neulich hatte ich schon wieder so einen Job auf dem Tisch und es war wirklich unglaublich viel Geld, so viel, I don't want to brag, but it was a lot of money. Und ich hätte eine Serie Filmmusik machen können zu einem Thema, wo ich genau wusste, wenn ich mich damit jetzt auseinandersetze und dann jetzt irgendwie das ganze Jahr damit belegt ist, ist ein schreckliches Thema. Ich dachte so, ey, das kann ich jetzt nicht ein Jahr lang machen.
Ja,
so.
Ja, genau. Und da haben wir halt auch drüber gesprochen, als du das Angebot hattest. Das war ja auch interessant für diese Entscheidung. Ja. Das würde einen zwar sehr gut finanzieren erstmal, aber das heißt auch, ich bin damit jetzt ein Jahr beschäftigt.
Ja, das auch, ja.
Genau, aber das finde ich auch daran wichtig zu sagen, das ist jetzt nicht nur, na gut, widerspricht natürlich deiner These mit dem Vodafone-Job, dass einen da zwei Wochen schon völlig zermürben.
Ja.
Aber es ist ja manchmal so, es gibt halt Sachen, die macht man einmal.
Ja.
Und das ist dann okayer, als wenn die jetzt fester Teil deines Lebens wären.
Genau, ich kann dem Vodafone-Job dankbar sein, weil ich dadurch gelernt habe, dass ich jetzt mich diesem Thema nicht für ein Jahr lang aussetze, weil ich weiß, das würde mir einfach nicht gut tun. Und es tut mir natürlich auch leid für Leute, die da mit mir zusammenarbeiten und eigentlich die große Karriereoption sehen. Aber man muss da einfach an seine psychischen Grenzen auch, die muss man auch mit einbeziehen. Wo gehören die denn hin in diesem Gig-Triangle?
Ja, es ist auch ein Teil vom Hang natürlich, dass die Bedingungen gut sind, also die Leute. Aber ja, ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, was ich alles so abgestoßen habe über die Jahre. Aber jetzt zum Beispiel, da haben wir auch schon drüber geredet, über diesen GEMA-Betrüger.
Ja.
Und nochmal, wer jetzt Folge 5 nicht gehört hat, wir hatten beide mal auch in unterschiedlichen Kreisen so dubiose Klavier-Gigs gemacht, wo Leute eigentlich mehr oder weniger eigentlich über so GEMA-Abrechnungen nochmal so Geld verdient haben und dafür aber irgendwie Pianisten irgendwo hingestellt haben in so schlecht besuchte Etablissements. Und das war so eine Zeit, da habe ich dann auch irgendwie echt ganz gut verdient. Keine Ahnung, was in Mitte 20 oder sowas. Und hatte regelmäßig diese Gigs dann irgendwie in Lüneburg in der Fußgängerzone für 40 Euro die Stunde auf einen Mittwoch zweimal 3 Stunden Klavier zu spielen. Oder war das sogar 8 Stunden? Ich weiß es nicht genau. Irgendwie, also machst es dann aber irgendwie auf dem Mittwoch tagsüber deine 240 Euro oder sowas. Also das war irgendwie gutes Geld. Aber ich weiß noch, dass ich irgendwann das wirklich einfach aufgehört habe und mich da auch so halb weggeghostet habe, glaube ich. Weil mich das wirklich zermürbt hat.
Ja, ja, ganz schrecklich.
Also weil man eine Sinnlosigkeit
spürt. Ja, genau.
Genau.
Das ist das Gefühl, dass das so wahnsinnig sinnlos war.
Ja.
Es war das so ein Systemhack, dem du da irgendwie beiwohnst und irgendjemand profitiert davon, aber es hatte halt sowas von keinen Mehrwert, also für einen selber oder für irgendwen, außer dass da halt irgendwie Geld mit generiert werden kann, mit Musik und so. Und denkst du so, was für ein Quatsch? Und dafür habe ich jetzt irgendwie studiert.
Also. Ja, also genau. Das ist ja auch irgendwie nicht ein sozialer Beruf oder so, wenn du jetzt halt wirklich irgendwie Unterricht gibst oder sowas.
Ja, genau.
Also ich weiß auch
zurück.
Ja, genau, also ich muss sagen, also ich hatte Privatunterricht gegeben, auch immer mal wieder in meinem Leben oder mal Unterrichtsvertretung, aber diese 1-2 Jahre fest an der Musikschule, die habe ich tatsächlich wieder gekündigt, weil ich halt so oft irgendwie an diesem Donnerstag das clashte mit anderen Terminen und ich das einfach nicht mehr, ich habe es nicht in meinen Alltag eingebunden bekommen, aber das war eigentlich nicht so schlimm, also das fühlte sich nicht so sinnlos an wie der GEMA-Betrüger. Da bin ich immer total ängstlich hingefahren am Anfang, weil ich Unterrichten gar nicht so einfach fand.
Also
diese Verantwortung, die man da hat, wäre wahrscheinlich besser geworden, wenn ich das länger gemacht hätte. Aber genau, diese Sinnlosigkeit von so bestimmten Jobs, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Also, weil das ist ja wirklich ein schorziges Gefühl.
Ja, ich habe mir noch aufgeschrieben, Wohnzimmerkonzerte.
Ich weiß,
also, wie stehst du denn dazu? Wo sind die einzuordnen? Also es wird ja manchmal auch, wenn man eine Band hat, am Anfang seiner Karriere wird einem so angeboten, so kannst du so Wohnzimmerkonzert spielen hier, so einfach ein bisschen akustisch, ein bisschen runtergebrochen. Gibt nicht viel Geld, aber dafür Leute sehr nett und es gibt hier noch ein bisschen Buffet und so.
Ja, das ist ganz interessant, weil ich jetzt natürlich auch, während wir geredet haben, die meiste Zeit so immer so eher so an so individuelle Entscheidungen für Gigs gedacht habe. Aber natürlich gilt das für eine Band auch, das Gig-Triangle.
Ja.
Oder für ein Act. So, was spiele ich? Und das ist ja auch der Klassiker, dass man sagt, wir haben ja nicht so viel Geld, aber es ist eine super Chance für euch, euch zu präsentieren.
Das auch, ja. Aber dieses Wohnzimmerkonzert hat immer so eine spezielle Qualität, weil dafür bist du ja eigentlich nicht angetreten. Also als Band sehnst du dich ja wirklich nach anderen Bühnen als einem Wohnzimmer. Da willst du ja eigentlich raus. Da kommt ja die Musik eigentlich
raus. Ja, stimmt.
Und dann halt wieder da reinzugehen in so ein Wohnzimmer und um das dann zu präsentieren. Ich dachte nur, das ist, selbst wenn die Leute noch so nett sind, das ist eigentlich, da sind wir wieder bei der psychologischen Komponente, eigentlich nicht gut.
Das ist gut. Weil einem die eigene Erfolglosigkeit sich da so manifestiert, weil man vor 10
tue ich
Leuten...
Den, vielleicht tue ich dem jetzt Unrecht und es gibt wahnsinnig toll organisierte Wohnzimmerkonzerte und so. Es gab ja Sofa Sounds, so eine Plattform, glaube ich, die das auch irgendwie versucht hat, mal so ein bisschen professioneller aufzuziehen.
Gunter Gabriel hat doch sich komplett schuldenfrei saniert, indem er so Hausauftritte hatte. Ich glaube, für 500 Mark oder 1000 Mark.
1000 Mark konntest du den buchen beim Grillen irgendwie, ja.
Und dann kam Gunter vorbei. Ja. Hat 4, 5 Songs gespielt und wieder weg. Und dann 2, 3 von den Dingern am Tag und dann schuldenfrei.
Ja, als Solokünstler, ne? Also wie gesagt, wenn du Solokünstler bist, da funktionieren ja sowieso auf einmal diese ganzen Konzepte viel, viel, viel besser, als wenn du in einer Band bist, sag ich mal, Abduo ist Band. Ja. So, ne? Also dann kann es sogar sein, dass du, glaube ich, selbst sogar eine Deutschland-Tour in Wohnzimmerkonzerten dir organisieren kannst und mit Geld nach Hause gehst. Glaube ich, das ist sogar möglich.
Das ist bestimmt möglich. Ja. Aber eigentlich ist ja oft so, es ist ab und zu mal, landet bei uns im Höchste Eisenbahn-Postfach schon auch mal so eine, oder war immer mal wieder über die Jahre, dass irgendjemand schrieb, ey, könnt ihr nicht beim Geburtstag spielen?
Ja, aber jeder ist ja käuflich, also ihr könntet es ja machen, wenn es jetzt viel Geld gäbe, könntet ihr es ja machen.
Ja, dann würde ich es auch gleich machen, wenn es jetzt richtig viel Geld wäre. Ja. Aber hast du mal aus dem Nähkästchen, ich will jetzt nicht vor den Bus schubsen, aber ich hätte jetzt das jetzt nicht mitbekommen. Du machst sowas eigentlich nicht, ne? Dass du irgendwo beim Geburtstag spielst. 50. Nee. Geburtstag.
Nee, hab ich nie gemacht.
Aber also, kriegst du manchmal so Anfragen?
Hey, ja, Hochzeit.
Hey, Mr. Lambert.
Hochzeit, aber es wird nie so konkret. Ich sag halt auch immer eigentlich nein schon.
Würde mich jetzt nicht wundern, wenn das nicht passieren würde. Ich bin
auch
mal im Merch
dann irgendwie erreichbar für so einen kleinen Schnack und so.
Ja.
Und da kommt die Frage schon manchmal, ja. Aber aus der Reaktion, die ich dann bringe, und man sagt, nee, das mach ich eigentlich nicht, kommt es meistens immer gar nicht zu Gagenverhandlungen. Wenn jemand gleich ankommt mit, gibt es irgendwie 50.000 Euro, wenn du irgendwie 3 Stücke spielst. Ich weiß nicht, ob ich dann Nein sagen könnte. So
Also ich sag jetzt mal, im Berliner Umfeld wäre auch noch ein Zehntel. Wäre noch eine solide Tagesgage. Ich könnte mit der Lambert-Maske auch, habe ich ja auch schon.
Stimmt, ich könnte einfach jemand anders schicken.
Ja, genau.
Ja, man könnte sich die Gage teilen.
Ja. Stimmt, dafür würde das Franchise doch funktionieren.
Ja.
Okay, aber es passiert ja schon manchmal, weil ich kenne aber zum Beispiel einen Kollegen, ich möchte halt einfach nicht so einen Namen nennen. Ja. Ich kenne mal einen Kollegen, deutschen Singer-Songwriter, der sehr bereitwillig eine Zeit lang immer gerne so auch in Corona so Online-Konzerte gegeben hat.
Ja. Ich habe das ja auch probiert am Anfang, das zu machen, weil ich dachte, das muss man jetzt so machen. Und dann
Nee, der hat so Deals gemacht. Der hat quasi, Leute haben ihn gebucht, weil die, und die haben zu Hause ihre Freunde eingeladen, hat er sich so einen Computer dazugeschaltet.
Ja, ja. Also,
ich weiß nicht, ob man, ich sag den Namen mal nicht. Ich glaube, es wäre auch egal, wenn ich es erzähle.
Ja, ist auch egal. Aber es gab ja auf einmal Geld für sowas. Ich wurde, glaube ich, zweimal auch bezahlt für sowas zu Hause spielen.
Ach, bei dir zu Hause?
Ich habe hier gespielt.
Ach, wirklich? Okay.
Und, für irgendwie Plattform in der Türkei.
Ah.
Und für TV Noir.
Von zu Hause?
Ja.
Ach so, krass. Also dann doch, ja.
Habe ich gemacht.
Ja, gut.
Ja. Fand ich jetzt auch, war okay, aber es ist natürlich, hey, ja, irgendwie, diese Zeit war generell so, so traurig, dass ich im Nachhinein auch sagen würde, ja, es ist nicht nur der Österreicher schuld.
Ja. So, ja, ja. Aber nee, nur wegen den Wohnzimmerkonzerten komme ich drauf, genau.
In dem Moment fand ich es okay, ich glaube, weil man so dachte, ja, was soll man sonst machen, so, aber eigentlich hat es auch was mit einem gemacht, so, dass man solche Konzepte irgendwie, dass man sich das so zu bemüßigt gefühlt hat, sowas jetzt irgendwie zu machen, ja. Haben ja auch viele einfach nicht gemacht.
Ja.
Also gesagt, so, warum sollte ich jetzt vor Autos spielen und solche Sachen? Solche Sätze kamen ja von Helge Schneider oder so.
Ja, 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 richtig.
Aber genau, das ist jetzt irgendwie ein spezieller Fall. Corona, da habe ich keinen Bock, will keiner drüber reden.
Nächste Woche, die große Corona.
Die große Corona-Aufarbeitungsfolge. Ja. Nee, I don't know. Ich glaube, die kommt erst später. Aber ja, Corporate Gigs habe ich schon gemacht. Klar, habe ich gemacht. Aber da gibt es ja sofort irgendwie eine Ansage. Was gibt's?
Ja, genau, ja, also, ja, klar.
Ja, ja. Und dann habe ich das schon mal gemacht.
Wer da ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein.
Ja.
Das Wohnzimmerkonzert. Also da war jetzt so der Punkt, das ist auch nicht gut fürs Gig-Triangle, wenn quasi der sich nicht einstellende Erfolg, der manifestiert sich ja in so einem Wohnzimmer.
Ja, ja, genau.
Genau, wenn der nicht kommt, ist auch nicht gesund.
Ja, genau.
Also nur der Hängen und die Musik.
Ja, selbst wenn du da sogar ein paar Mark verdienst, also das mag was Individuelles sein oder was mit meiner Biografie zu tun hat und so. Und im Scheitern einer Band, der ich mal beigewohnt habe, wo ich zurückdenke und denke so, nee, das ist eigentlich wirklich nicht gut. Ja. Also selbst wenn man da vielleicht noch ein paar CDs verkauft oder so, keine Ahnung, weil es manifestiert sich eigentlich der Misserfolg in genau dem. Und das, ja, sollte man wirklich gut drüber nachdenken, ob man irgendwie sagt so, ach ja, gut, klappt nicht, dann gehe ich halt ins Wohnzimmer. Also
Also für mich ist das sowieso nichts, weil ich wirklich hochgradig socially awkward bin und nicht bei Leuten zu Hause
sein kann.
Ja, bei dir kann ich jetzt schon zu Hause sein. Aber ich meine, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwo ein Konzert zu spielen, wo die Leute mir auf die Pelle rücken.
Ja.
Ich will meine Ruhe, sage ich ganz ehrlich. Genau, das wäre ja der Punkt Arbeitsbedingungen.
Ja.
Ja.
Wir haben zusammen auch mal Wohnzimmer-Tour gemacht, weißt du noch?
Nee.
Ja, sage ich dir nachher auf Mike.
Okay. Ach so, ja, ich weiß wieder. Das war doch lustig.
Ja.
Das habe ich in guter Erinnerung.
Ja. Aber war auch speziell, muss man wirklich sagen.
Genau, das könnte ich nicht den ganzen Tag machen.
Ja.
Weil du bist ja dann
bei. Und wir waren gebuchte Musiker in diesem Zusammenhang, deswegen. Aber
ja, das war.
War für alle eine Herausforderung.
War für alle eine
Herausforderung.
Liebe Grüße. You know who you are. Aber genau, stell dir vor, die Knete stimmt.
Ja.
Die Leute sind super geil, richtig gute Musik. Also Gigs sind absurderweise richtig gut bezahlt, aber es sind immer nur Wohnzimmerkonzerte.
Ja.
Das wäre auch nicht gut.
Nee.
Also, na gut. Dann würde ich sagen, liebe Impros, schreibt uns mal eure Gedanken zum Gig-Triangle.
Ja.
Und wie wir es erweitern. Also, uns hat Spaß gemacht, wir haben ein bisschen Therapie gemacht zusammen.
Ja,
mal wieder. Achso, falls ihr noch dran seid, genau. Ich habe nämlich jetzt, genau, für alle, es hat sich gelohnt, für alle, die noch einen Gig brauchen.
Ja.
Ich habe nämlich einen Gig. Und zwar, ich habe schon ein paar Leute, ein paar Kontakte, aber ich wollte nochmal, vielleicht nochmal jetzt hier so in der Community fragen. Genau, wer dran geblieben ist, kriegt jetzt vielleicht einen Gig. Na gut, das klingt jetzt so gönnhaft. Aber wer jetzt dran geblieben ist, kann mir vielleicht weiterhelfen. Und zwar, ich werde dieses Jahr im Herbst in Wiesbaden die musikalische Leitung beim Weihnachtsmärchen machen. Und es gibt Live-Musik. Und ich spiele aber selber nicht. Und ich habe so ein bisschen Kontakte nach Wiesbaden. Aber mich würde mal interessieren, ob von euch Impros mir vielleicht noch ein paar heiße Kollegen aus dem Raum Wiesbaden empfehlen kann. Und zwar, ich bin so Schlagzeuger, Pianisten, Keyboarder, Holzbläser, so E-Gitarre, Bass. Gerne Leute, die soundaffin sind, die halbwegs lesen können, aber auch improvisieren können, ihre Parts selber machen können. Gerne halt irgendwie sowas wie Jazz-Background, die sind ja ein Jazz-Podcast. Gerne Erfahrung mit Sprechtheater, muss aber auch nicht. Und Raum Wiesbaden ist wichtig, weil es wird da keine Übernachtung geben oder sowas. Aber das ist so ein Gig, da kann man eine ganze Ladung Shows abfrühstücken über so einen Dezember. Also das lohnt sich richtig. Also Aha. Wenn ihr da irgendwie Leute kennt.
Und du schreibst die Musik, willst aber selber nicht spielen, oder wie
ist richtig. Das?
Ah ja, okay.
Genau. Und wenn ihr da irgendwie Kontakte habt, also weil Wiesbaden, weiß ich, Frankfurt geht glaube ich auch noch. Wenn ihr
Frankfurt
irgendwie Leute,
geht da auch noch, das ist doch nicht weit.
Was?
Frankfurt
ist genau, wenn ihr da irgendwie Leute wisst, genau, da habe ich einen Gig zu vergeben. Und also ich habe schon ein paar Kontakte, ich will jetzt nicht zu viel versprechen, aber wenn ihr da noch irgendwie jemand noch empfehlen könnt, her damit.
Super, jetzt kleine Audition jetzt.
Kleine LK-Jobbörse für alle, die dran geblieben sind.
Sehr gut.
Ja. Supi.
Ja, genau. Und ich bin auch gespannt, was es noch für weitere Faktoren gibt, die wir vielleicht nicht mit bedacht haben. Ich glaube ja wirklich nicht, dass es auf diese Faktoren zu begrenzen ist.
Nein.
Ich glaube, das Gig-Triangle ist ein Mythos.
Ist wie das Bermuda-Dreieck. Das ist aber eine Annäherung.
Ja. Das ist erstmal eine Annäherung. Super Annäherung. Aber genau. Schön, dass ihr dabei wart.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Super. Heißt,
ne? Ciao. Mit zwingenden Grüßen.
Ciao.